Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen, mittlerweile ja schon Folge 94. Und zu Beginn sollten wir uns mal dem Thema Unfälle widmen.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ja, die Straßen werden glatt, es ist November und gestern bin ich erstmal schon wieder hier in Hamburg am Auffahrunfall vorbeigefahren. Zack, einer hinten reingerauscht, zu spät gebremst, Warndreieck raus, Polizei. Das frage ich mich immer, warum müssen die Leute sofort die Polizei rufen bei Blechschäden? Das nervt. Die
müssen sie ja nicht.
Ja, genau, aber viele machen es falsch.
Ja. Ja, die kriegen dann auch immer einen Anschiss von der Polizei, die dann nämlich sagt, fahren sie erstmal ihre Autos weg. Ja. Aber keiner traut sich irgendwie das Auto wegzubewegen, weil er Angst hat, dass irgendwas dann... Die denken dann immer so, da kommt dann so ein CSI-Mitarbeiter, der dann irgendwie so das alles nochmal nach, weiß ich nicht, rechnet und so. Dabei läuft das alles viel einfacher. Ja. Aber umso wichtiger, ja. Jochen, ist es...
Wir müssen darüber reden.
Nee, umso wichtiger ist es wirklich, einen guten Kfz-Versicherer zu haben.
Ja, absolut. Hast du einen? Ja.
Ich habe einen, auf jeden Fall einen auch im Auge, denn... ich muss sagen, mir ist es ja letztes Jahr zweimal passiert, dass mir einer reingefahren ist und ich habe keinen Bock mehr auf diesen Heckmeck mit irgendwelchen Billo-Versicherern oder weiß ich nicht was, unseriösen Betrieben. Ich gehe zur Allianz.
Ja.
Ich sag's dir ganz, wie es ist. Ich gehe zur Allianz. Die Allianz Kfz-Versicherung ist meiner Meinung nach, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, das Beste, was du im Bereich Kfz-Versicherung in Deutschland bekommen kannst. Und die haben wirklich meiner Meinung nach auch den besten Service. Und das ist eigentlich das A und O. Du hast bei der Allianz Autoversicherung einen, also jeder Versicherer, Versicherte wird mit einem persönlichen Ansprechpartner betreut. Und das kannst du gar nicht hoch genug irgendwie einordnen.
Wie oft sitzt man in der Warteschlange, niemand da, wenn man mal wichtige Fragen hat? Bei der Allianz ist das anders. Jeder hat einen persönlichen Ansprechpartner. Die bieten übrigens in ihren Produktlinien unterschiedliche Tarife. Unter anderem gibt es den Smart, den Komfort und den Premium-Tarif. Und zusätzlich kann man noch so Zusatzbausteine individualisieren. Also man kann genau sagen, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Zum Beispiel Werkstattbonus. Da gibt es dann 20% Nachlass auf die Kaskoversicherung. Wenn man im Schadensfall an die SPN-Werkstätten sich wendet bzw. sich vermitteln lässt, ist ganz gut. Also man kann das individuell gestalten, was man braucht. Kfz-Autoversicherung, Haftpflicht beginnt schon ab, Achtung, 72 Euro im Jahr.
Im Jahr. 72 Euro im Jahr und das ist schon echt ein sehr guter Preis, kann man nicht alles sagen.
Vielleicht auch was ganz interessant für dich, sollte das neu gekaufte Auto, ich glaube, du spielst ja mit dem Gedanken, dir wieder ein neues Auto zu kaufen. Ja. Im ersten Jahr einen Totalschaden haben, was dir natürlich nicht passieren wird, glaube ich, oder es wird dir gestohlen, dann erstattet die Allianz den Neupreis bzw. den Kaufpreis beim Gebrauchtwagen. Finde ich schon mal nicht schlecht.
Das ist übrigens, da gibt es eine Klausel, kann ich an der Stelle sagen, überall außer in Offenbach am Main gilt es. Das hat sich einfach für die Allianz nicht bewährt, weil da zu viele Autos geklaut werden. Das ist kleiner Scherz, gilt auch in Offenbach. Nee, aber das ist auf jeden Fall richtig. Außerdem gibt es auch noch eine App, die bei der ihr eure Kilometer eingeben könnt. Und zwar der Telematiktarif Bonus Drive honoriert sicheres Fahren.
Oh, das ist was für mich.
Das ist richtig nice. Und mit umsichtigem Fahren kann man dann nochmal 30% des Versicherungsbeitrags sparen, wenn man das da schön einpflegt. Und schon nach 100 übertragenen Kilometern gibt es einen Startbonus in Höhe von 10% des Kfz-Versicherungsbeitrags. Also viele innovative Sachen gibt es da mittlerweile bei der Allianz Kfz-Versicherung. Ich kann es nur empfehlen, jeder, der ein Auto fährt und schon mal irgendwie Probleme hatte mit der Versicherung, der weiß, was es wert ist, wenn man da einen guten Partner an seiner Seite weiß.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Folge 94. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Namen.
Ich vermisse dich ein bisschen, Eddie. Ja. Normalerweise sitzt du neben mir. Heute ging das nicht.
Jeder sitzt an seinem eigenen Örtchen.
Richtig.
Stimmt?
Ja. Und du hockst im WLAN.
Ich hocke in einem WLAN. Ich habe hier nur WLAN-Anschluss. Ist nicht optimal, aber ihr solltet im besten Fall das gar nicht hören.
Du machst ja eh eine lokale Aufnahme, von daher sollte es dasselbe sein. Ich habe mich gerade gefragt, wie oft wir eigentlich mit irgendeiner Art von unterschiedlichem Setting aufgenommen haben.
Immer?
Also von den jetzt bald, nee, nicht immer, aber von den jetzt bald 100 Folgen, wie viele einzigartige Settings von Ort, von WLAN oder nicht WLAN, von Aufnahmesoftware
sind,
und so weiter.
Es sind extrem viele und ich finde, das zeigt einfach unsere große Flexibilität in der Art und Weise der Produktion. Nur das macht den großen Profi aus, dass er mit allen Gegebenheiten umgehen kann und trotzdem ein hochkarätig, qualitativ hochwertiges Produkt jeden wöchentlich releasen kann.
Wollen wir nicht so eine Art Baumhaus uns bauen, wo wir uns immer treffen und da ist dann komplett das Equipment und alles steht da? Das wäre mein Traum. So ein
Baumhaus.
Art, ja, so eine Art, wo wir uns treffen. Ein paar Pornomagazine liegen da rum. Ein bisschen Schokolade.
Schokolade und Porno, sehr schön.
Ja, offene Schokolade und daneben Pornos.
Ja, tatsächlich, also, das ist doch so. War so, ist doch so ein Baumhaus. So muss es auch sein.
Aber ich finde, das Kämmerchen reicht doch. Also, du musst mir nur deine Pornos
schicken. Wer baut denn das Baumhaus?
Immer der, der fragt, Georg. Die alte Baumhaus.
Ja, das Ding ist halt, wollen wir das? Denn
naja.
In Sachen Sicherheitsrisiko würde ich mal behaupten, dass deine Kranken- oder und Lebensversicherung wahrscheinlich dir kündigen wird, wenn wir ab jetzt die Folgen im von mir aufgebauten Baumhaus und im von Jochen vor allen Dingen noch viel schlimmer mit Strom versorgten Baumhaus.
Was haltet ihr von der Idee von mir gebautem und von mir mit Strom versorgten Baumhaus? Und ich lege auch noch das LAN da rein.
Glaubt ihr, Gott ist so mächtig, dass er ein Baumhaus bauen könnte, das Jochen aushält?
Ich glaube ja, wenn man oft genug betet. Aber warum eigentlich Baumhaus? Ich meine, das ist doch arschkalt. Jetzt haben wir Winter, da friert. Obwohl, gut, das muss dann halt, ich könnte geheizt sein. Machen wir kann man Feuer machen im Baumhaus? Ich denke schon.
Nein, Feuer kann man nicht machen.
Feuer machen kannst du dort auf jeden Fall, ja. Fragt sich halt, wie oft.
Hat denn jemand einen Baum?
Ich möchte mal kurz mit einer Frage einsteigen und einfach nur mal euer Allgemeinwissen testen. Wisst, weil ich habe mich das neulich gefragt und ich weiß es jetzt, weil ich es gegoogelt habe, aber ich möchte wissen, ob ihr es wisst. Warum heißt Dutzend 12? Also warum gibt es für die 12 noch das Wort Dutzend? Ist ja auch ein bisschen unfair den anderen Zahlen gegenüber, die nicht noch einen Kosenamen haben. Man müsste sich was ausdenken. So 6 heißt Schmanzen. Pack mir mal einen Schmanzen von den Apfelsinen da rein.
Das hat doch bestimmt irgendwas mit Handel von ganz früher zu tun, ne? Gib mal ein halbes Dutzend, dann hatten die irgendwie ein Gefäß, dann haben die da 6 Mandarinen reingepackt. Okay, wird jetzt auch nicht logisch, ne? Aber
die erste Basis muss ja sein, mit dem Dutzend anzufangen und nicht mit dem halben. Also muss ja ein Grund
womit ich haben, anfange, ist ja wohl mir überlassen. Okay, 12. Was haben wir denn?
Das wird aber... Heute war kiebig.
Das ist eine Kiste. 12 ist eine halbe Kiste Bier. Nee, Quatsch, eine Kiste Bier sind 20, ne?
Von den kleinen, ne?
Stimmt. 12, was sind denn 12? Monate. Hallo, wir haben 12 Monate. Also wir haben Dutzend Monate. Dutzend. Hat es, okay.
Oder Stunden auf der Uhr.
Hat es was mit Handel zu tun?
Nein.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Nein.
Das hat nichts mit
Es soll ja auch gar kein Rätsel sein. Also, ich meine,
ist aber ein Rätsel.
Ist es irgendwas, was gewählt wurde, weil es so gut teilbar ist? Nein. Also bei den Zahlen oder so, oder bei der Uhr ist es ja auch so, dass irgendwie diese Basis von 60 Minuten unglaublich oft glatt teilbar ist.
Ich glaube, das
Pets. Leute, es ist, 30, ich habe vielleicht 15, auch die Frage 12. doof gestellt, weil es klingt so, als ob da mehr dahinter steckt. Es ist eine sehr unspektakuläre Antwort.
Ja, es ist wahrscheinlich irgendeine Gruppe, irgendeiner hat gesagt, na, ihr 12, nee, Quatsch, vergesst das, was ich gerade gesagt habe, das geht gar nicht. Also es ist eine Übersetzung.
Es ist eine Übersetzung. Von Dodeka aus dem Griechischen oder von Duodezim, auch dem Mittelhochdeutschen, also Tozen. Oder Englisch Dozen, das heißt einfach 12. Es ist einfach der Name 12 auf Griechisch scheinbar.
Mhm. Und ja, okay. Das
ich sag ja, es war eine ziemlich, trotzdem die ziemlich Frage, enttäuschende Antwort. Der spektakulärste
die Frage, Podcast, warum wir das behalten haben.
Wo wir gerade bei Wissen sind, ich habe auch eine Frage für euch, Leute. Kommt aus der Natur, wollt ihr die hören? Ich habe gestern eine Tierdoku gesehen, ja. Und da ging es um, ich frage es anders. Warum sind Wirbelstürme gut für die Population von Delfinen?
Weil die irgendwas im Meer durcheinander machen, wodurch die an Essen kommen.
Ich löse es direkt mal auf, da kommt ihr nämlich nie drauf. Es ist so, dass bei Wirbelstürmen manche Delfine einfach ihre Gruppe verlieren und sich nicht mehr orientieren können und zu anderen Gruppen stoßen. Und bei Wirbelstürmen gibt es dann halt ganz viele Tiere, die so einzeln durch die Gegend eiern und nicht mehr wissen, wohin. Und dann hat die Natur gesagt, alles klar, dann müssen wir halt mehr produzieren. Also die werden dann fruchtbarer. Diese einzelnen Tiere stellen sich um und werden fruchtbarer und denken so, ah.
Du hast aber jetzt nicht irgendwie so einen neuen Findet Nemo geguckt und erzählst die Geschichte weiter, oder?
Ich habe einen Naturfilm geguckt, wo es darum ging, welche Folgen Wirbelstürme für die Natur haben. Und sowohl unter Wasser als auch über Wasser. Und die, hier, wie heißen denn diese Dicken mit der einen Flosse? Diese dicken...
Dominikus. Was?
Diese dicken Viecher mit der lustigen Schnauze.
Seekühe.
Seeelefanten. Oder Seekühe. Also ist das gleich, glaube ich, ne? Die sind ja so clever. Und wenn der Wirbelsturm kommt, die gehen in die Mangroven. Da mit diesen großen.
Was, in die Mall?
Die Mangroven, Mann. Und dann sind die da sicher. So viel dazu. Hättet ihr nicht gedacht.
Aber vor was sind die denn?
Vor Sturm und Wellen und allem. Weil die können dann nicht rausgespült werden, weil die, da gibt's ja so riesengroße Wurzeln in diesen Mangrovenwellen.
Aber Moment, aber wenn die jetzt nicht in die Mangroven schwimmen, würde das bedeuten, dass wir rumfliegende Seeelefanten sehen würden?
Deshalb siehst du, weil da, also wenn wir jetzt keine Mangroven hätten.
So wie Sharknado mit Seeelefanten.
Ja.
Geil.
Ey, es ist immer wieder, man kann hier immer wieder was lernen in unserem Podcast. Es ist so geil. Übrigens, mit den Krabben wird es dieses Jahr nichts. Entschuldigung, Eddie, mit den Krabben wird es dieses Jahr nichts. Ich wollte, hab mich schon kurz geschlossen, die Krabbensaison ist vorbei. Ich bin ja so sauer. Es tut mir leid. Ja,
du bist richtig sauer. Du bist so sauer. Ich kann förmlich spüren, wie du dich ärgerst, dass es nicht mehr klappt. Wie sieht's denn mit der Bewerbung für Bares für Rares aus?
Die läuft.
Oder ist keine Bares für Rares Saison?
Die läuft. Ich habe aber noch keine Antwort.
Wie läuft die? Ja, hast du denn was hingeschickt?
Hast du denn?
Deshalb habe ich noch keine Antwort.
Oh mein Gott.
Das ist geil.
Weißt du was? Ich mach's einfach in deinem Namen.
Ich habe noch keine Antwort auf meine Bewerbung bekommen. Hast du den abgeschickt? Nein.
Gut. Leute, wir schreiben bald ein neues Zeitalter. Ich möchte mal ganz kurz sagen, es ist Wahnsinn, was alles passiert. Wir haben einen Impfstoff. Es gibt einen Impfstoff. Habt ihr es gelesen? Es gibt einen Impfstoff für Corona, der zu 90% angeblich immun macht. Jetzt wollte ich mal direkt fragen, angenommen, ihr könntet den nehmen. Also euer Arzt sagt, ich habe den hier. Mhm. Wollen Sie den nehmen, Herr Zahl, Herr Dominikus? Würdet ihr es machen oder würdet ihr sagen, ich warte noch ein bisschen?
Es kommt halt darauf an, was die potenziellen Nebenwirkungen sind, ne?
Ja, Tod.
Nein, das ist ja nicht. Die potenziellen Nebenwirkungen des Impfstoffs ist Tod.
Ja.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit?
Das ist sehr individuell.
Denn, also, der Gedanke ist ja der, wie wahrscheinlich ist es für mich, mich A, ohne diesen Impfstoff anzustecken und B, gesetzt im Fall, dass ich mich anstecke, dass es schwerwiegende oder gar tödliche Folgen für mich hat. Mhm. Und das wäre halt das, was ich abwägen würde, wenn ich eine, keine Ahnung, was 1:1000 Wahrscheinlichkeit hätte, dass mich der Impfstoff killt, dann würde ich ihn natürlich nicht nehmen wollen, weil da meine Chancen, Corona zu vermeiden, deutlich besser sind, zumindest für mich persönlich in meinem Berufs- und Dingsumfeld, wo ich ja nicht oft nach draußen muss und damit keiner besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt bin und so weiter und so fort.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man einen Impfstoff auf den Markt bringen würde, der so schlecht ist. Also ich glaube schon, dass man da Vertrauen haben kann, oder? Dass man so,
Moment, was heißt der so schlecht?
Der so viel Nebenwirkung hat. Und ja.
Würde ich jetzt auch erstmal nicht per se unterstellen, aber es ist einfach, ich finde einfach das lustig, weil man ist ja normalerweise, haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon drüber geredet oder so ein Impfstoff für Mumps oder weiß ich nicht, Röteln oder keine Ahnung was, den gibt's halt schon seit Jahrzehnten und das ist halt jetzt so ein Impfstoff, wo du weißt, die haben mit Hochdruck daran gearbeitet und der ist jetzt fertig und man ist halt so irgendwie so man gehört halt zu der ersten Gruppe und man, ich weiß es halt nicht, gibt es so Patch-Updates bei Impfstoffen, also gibt es so den Mumps-Stoff 1.0 und die Leute sagen, oh, hätte ich mal den Day-One-Patch oder so genommen, weil 1.0-Version ist noch richtig kacke.
Hatten wir nicht die Meldung, dass irgendwie aus Russland auch ein Impfstoff gab?
Also den würde ich, glaube ich, nicht nehmen.
Vorurteile.
Einfach nur, weil er aus Russland kommt.
Weil aus Russland kommt nichts Gutes oder was, Jochen? Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen bei unseren russischen Zuhörern.
Russischen, genau.
Ich möchte mich distanzieren von diesem.
Ihr würdet natürlich, weißt du, da fallt ihr mir in den Rücken, ihr würdet natürlich ganz klar der russischen Impfstoff her, damit den spritze ich mir.
Nein, aber ich würde ihn nicht deshalb ausschließen, weil er aus Russland kommt.
Im Moment würde ich ihn deshalb trotzdem ausschließen, weil ich habe das.
Ich würde ihn ausschließen, wenn er aus Offenbach kommt.
Wieso? Was ist denn mit Offenbach?
Weil nichts Gutes aus Offenbach kommt.
Ach, das ist so eine Frankfurter Fehde mit Offenbach.
Ja, so ein bisschen.
Das ist so wie mit Düsseldorf und Köln.
Ja, nee, es ist nicht so künstlich wie bei Düsseldorf mit Köln. Weil wir sind, es ist was anderes.
Bei Düsseldorf und Köln ist das künstlich?
Ja, natürlich, weil was habt ihr denn miteinander zu tun? Da liegen ja 40 Kilometer auseinander.
Gar nichts, ne? Die sind ja ewig weit auseinander.
40 Kilometer, finde ich, ist schon.
Sind nicht im selben Bundesland.
40 Kilometer ist so weit, dass es da keine Berührungspunkte geben muss. Bei Offenbach und Frankfurt gibt es ja kein, mehr oder weniger keine Grenze dazwischen oder keine Autobahn. Oder
ja, wir haben Leverkusen als Pufferzone, ne?
Aber sagen wir es mal so, was diesen Impfstoff betrifft. Also ich glaube, ich wäre bereit, den umso eher zu nehmen. Je wahrscheinlicher es wäre, dass ich mich ohne Impfstoff infizieren würde, beziehungsweise je wahrscheinlicher ich davon ausgehen könnte, dass die Folgen, würde ich mich infizieren, besonders schwerwiegend wären.
Ist es in deinem Fall eigentlich erhöhtes Risiko, Georg?
Es ist bestimmt minimal erhöht, aber ich habe nicht viele von den Risikofaktoren. Ne?
Ich meine jetzt einfach, ist dein Immunsystem durch Chemo oder so nicht geschwächt oder so? Also ist das nicht, weiß ich nicht.
Chemo ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Also ich wüsste spontan nicht, was für ein erhebliches, erhöhtes Risiko sprechen würde. Ich bin im Moment nicht akut erkrankt. Ich bin im Moment nicht in der Chemo. Ich bin im Moment auch ansonsten an nichts besonders erkrankt und ich weiß gar nicht, was die anderen Risiko. Ah, männlich bin ich. Männlich ist ja ein erhöhter Risikofaktor und deutlich erhöhter, ne? Ja. Aber das war es, glaube ich, auch schon so ziemlich. Und von daher, wenn das, ja, oder wenn es natürlich, wenn ich in einer Familiensituation leben würde, wo jemand wäre, der besonders gefährdet ist. Ich also auch noch quasi davon ausgehen müsste, wenn ich es bekomme, auch wenn es für mich keine große Gefahr darstellt, ich wohne, was weiß ich, mit Oma oder Opa zusammen, die hochgradig gefährdet sind, dann wäre ich, glaube ich, auch eher bereit, den Impfstoff zu nehmen. Ansonsten würde ich sagen, würde ich zumindest verständlich finden, wenn die Leute sagen, ich würde lieber erstmal abwarten, sofern ich zu denjenigen gehöre, für die nicht ein erhöhtes Infektions- oder ein erhöhtes Risiko von einem kritischen Verlauf ist. Nehme ich mal an. Weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht.
BNT162B2.
Heißt der so?
So heißt
der, oder was?
BNT162B2 und ist unter anderem, oder nicht unter anderem, ist von einem Mainzer Biounternehmen, nämlich, wie heißen sie?
BioNTech.
So, hier, BioNTech. BioNTech zusammen mit Pfizer oder Pfizer, heißen die Pfizer? Pfizer?
Pfizer.
Pfizer, glaube ich, ne?
Ich habe heute mal geguckt, die Pfizer-Aktie ist um 13% hochgeschossen heute Morgen. Da ärgere ich mich schon wieder, dass ich nicht investiert habe, Leute. Man muss aus dem Leid der Welt, muss man Kapital schlagen als guter Kapitalist.
Profit schlagen, ne?
Aber ich glaube, die ist schon wieder runter.
Das hat ja auch immer gut funktioniert. Wie hieß nochmal dieser eine Typ, den jeder gehasst hat, der dann irgendein Rap-Album gekauft hat? Und jetzt, glaube ich, im Knast deswegen Betrug?
Nee, nee, nee. Ach, ne, du meinst
Martin Shkreli oder so?
Shkreli, ja, ja. Der hatte doch einen Impfstoff, oder nicht?
Das könntest du sein, Jochen. Nicht Jochen, Etienne.
Der hatte doch ein Medikament, glaube ich, gegen oder also zur Heilung von HIV-Patienten und hat das irgendwie für ultra teuer verkauft und sich dadurch eine goldene Nase verdient und hat dann das Wu-Tang, das einzige Wu-Tang, die haben ja irgendein Album, also die haben ein Album rausgebracht nochmal, aber nur ein einziges Mal, auch keine Kopien angeblich davon und haben dieses Wu-Tang-Album, hat er sich gekauft für, ich glaube, umgerechnet 1 Million.
What?
Das klingt nach nicht viel.
Und ich habe tatsächlich, und er hat auch regelmäßig, ich habe das ein bisschen verfolgt, der hat dann früher so ein paar Livestreams gemacht und hat dann immer mal so für 10 Sekunden aus dem das Album aufgelegt, das Wu-Tang-Album, um die Leute zu teasern. Die hassen es natürlich alle, dass der galt ja als der fieseste Mensch der Welt, so ungefähr, oder der meist gehasste.
Ja, genau, kurzzeitig auf jeden Fall.
Und hat die da alle getriggert. Aber ist der nicht jetzt im Knast? Was ist denn aus dem geworden? Wie heißt denn der nochmal?
Ja, ja, ich meine auch, Martin Shkreli heißt der, glaube ich.
Shkreli, ja.
Hörst du mich nicht?
Doch.
Hallo?
Ja, ich höre dich. Hörst du mich?
Hallo? Ja, weil ich den Namen gerade zweimal gesagt habe und du zweimal direkt danach gefragt hast, wie er heißt.
Shkreli heißt Du hast zweimal der. Gesagt, du glaubst, deshalb.
Ja.
Shkreli.
Er heißt auch so. Und ist im Moment Convicted Felon ist er auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob er gerade im Knast ist. Ich habe keine Lust mehr, glaube ich, jetzt im Moment auf die Schnelle den gesamten 7 years in prison. Also 7 Jahre Knast hat er bekommen und ob er sie im Moment absitzt, kann ich auf die Schnelle nicht finden. Securities Fraud. Dafür ist er verurteilt worden. Also nichts, was unmittelbar jetzt damit zu tun gehabt hätte, dass er da seine komischen Drogen teuer verkauft hat.
2 Millionen hat er für das Wu-Tang-Album gezahlt.
Klingt trotzdem immer noch wenig, oder nicht?
Für ein Musikalbum?
Also für ein exklusives Musikalbum von jemandem, der bekannt ist.
Ja, finde ich schon. Also musst du schon viel Geld haben, damit du 2 Millionen für Musik ausgibst.
Ja, natürlich. Für alles, wofür ich 2 Millionen ausgebe, muss ich viel Geld haben. Mindestens mal die 2 Millionen. Aber für mich klingt das halt nicht so, als wäre das ein schlechter Deal von einer bekannten Gruppe, exklusiv ein Album zu kaufen und dann, so ich ja annehme, auch die Rechte, ne, die Veröffentlichungsrechte an dem Album, oder?
Nee, ich glaube...
Hat er nur das Album gekauft und die haben weiterhin die Veröffentlichungsrechte. Das würde auch keinen Sinn ergeben.
Ich glaube, es gibt Klauseln oder so, dass es nicht veröffentlicht werden darf oder so. Irgendwas.
Okay.
Also es war schon irgendwie...
Also okay, klar, wenn du nichts damit verdienen darfst, dann ist natürlich 2 Millionen eine Menge. Wenn man damit was verdienen darf, hätte ich gedacht, naja, ein bisschen Verknappung erzeugen und dann das Ding releasen und davon ausgehen oder hoffen, dass die Leute dafür halt genügend Geld bezahlen, dass es sich lohnt.
Leute, Abbruch Geld.
Achtung, es kommt eine Überleitung.
Die war schon da. Ich bin ja Abonnent des Gamesmarkt. Ne? Das ist so eine Webseite. Da stehen immer Games-Informationen drin. Die kostet im Jahr, lass mich nicht lügen, 78,83 oder irgendwie sowas. Und dann einmal im Jahr bekomme ich eine Rechnung. Und ich habe sie am Freitag angewiesen. Und heute gucke ich auf mein Konto und denke so, fuck, wo ist meine ganze Kohle hin? Na, dämmert's euch. Ich habe also...
Du hast das Komma vergessen.
Jups, ich habe also 7.883 Euro überwiesen.
Nice, das ist eine nette Donation für Gamesmarkt.
Och, nee.
Oh Gott. Könnt ihr vorstellen, was bei mir heute Morgen los war? Man sieht ja so, wenn man sein Konto aufmacht, bei manchen Konten so ein Diagramm, ne? Dann bist du im Roten, wie viel Roten wird, oder bist du im Grün, und da auf einmal war so ein Riesenpfeil nach unten senkrecht in den Keller, und ich habe mich so erschrocken. Und dann habe ich...
Konntest du es am selben Tag noch zurückbuchen?
Ne, ich habe heute in der Buchhaltung dort angerufen und die waren auch ganz nett und haben sich sehr gefreut.
Wir haben nichts gekriegt. Und nächste Woche gehst du so auf die Games-Markt-Seite, wir haben so einen neuen Banner, eine geile, richtig geile neue Website mit neuen Features.
Fotostory, wo sie alle mit so Geld regnen lassen und so.
Richtig geil. Insta-Stories von irgendwelchen geilen Partys.
Das Blöde war nur, dass die Buchhaltung gesagt hat, ja, der Chef ist jetzt nicht da, das können wir erst nächste Woche machen. Da habe ich jetzt so ein bisschen...
Aber ob der Chef da ist... Oder nicht?
Ich glaube,
das sollte doch möglich sein.
Ja, ich glaube schon, Überweisung ab einer gewissen Summe, da muss wahrscheinlich dann der Chef drauf gucken. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt stimmt. So noch die einzige offene, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also das ist noch ein großes Fragezeichen, was ich habe.
Daran hakt es.
Ja, genau, okay. Danke. Oh Mann, nee.
Aber trotzdem, glaube ich, bist du damit immer noch besser bedient, als ich überlege gerade, in welcher Situation es noch unwahrscheinlicher wäre, dass du schnell dein Geld zurückbekommst. Wenn irgendjemand, keine Ahnung, was bei eBay oder sonst irgendeine Art von Kauf, und sich einfach denkt, ja geil, hat der Trottel halt Pech gehabt. Vermutlich wirst du rechtlich trotzdem das zurückbekommen können, nur wenn sich da jemand so richtig querstellt, ist es bestimmt nicht leicht, oder?
Ich hatte mal in Amerika...
An die Bank-Experten, das möchte ich mal gerne wissen.
Ich glaube, man hat ja bei den Kontoauszügen, man kann ja Geld zurückholen, aber nicht immer. Wenn du es selber überwiesen hast, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn es ein Dauerauftrag ist. Ich weiß nicht genau. Aber ich hatte mal einmal die Situation, wo ich in Amerika einen Dreh hatte, ich aber hier in Deutschland war und das von hier aus organisieren musste und ein Kamera-Equipment in Washington leihen musste. Also nur in Online-Kommunikation per Mail. Und plötzlich gab es da eine Forderung von $5,000 für, wie nennt man das, Deposit, ja, also.
Ich weiß, was du meinst.
Also für eine Sony 5,000 Euro, und ja, mach jetzt erstmal hier 5,000 Euro Einlage, sonst kriegst du die Kamera nicht. Das war auch, als ich die Überweisung getätigt habe, habe ich auch ein bisschen geschwitzt, aber das Geld habe ich zum Glück wiederbekommen. Aber wenn ich da 50.000 hin überweise, dann
wert?
Die Kamera 10.000.
Was war denn die Kamera wert?
10.000, jetzt nicht so viel. Aber
ja.
Aber da schwitzt man natürlich.
Aber halt schon naheliegend, dass sie eine Sicherheit haben wollen, ne? Gerade wenn das ein ausländisches Team ist, was das buchen will, ne?
Also da schwitzt man natürlich schon, wenn man irgendwo Geld hin überweist und man nicht genau weiß, ob man das wiederkriegt. Ja, zum Glück habe ich es wieder.
Hast du schon? Ich dachte, das hängt noch.
Was hängt noch?
Das Geld.
Ach so, nee, das Geld von der Kamera meine ich jetzt. Das hatte ich nicht bekommen. Genau. Aber das andere Geld, das kriege ich nächste Woche. Zu dem Thema hier Impfstoff. Ne? Ich muss ja sagen, irgendwie scheint sich das Blatt in 2020 doch irgendwie insgesamt zum Positiven zu entwickeln. Jetzt erstmal, Trump ist nicht mehr Präsident. Wir haben das Impfstoff. Stimmt
nicht. Noch ist er.
Komm, Leute.
Ja,
Mann, aber trotzdem, die Freude ist doch erstmal groß. Erstmal habe ich richtig gekotzt am ersten Wahltag. So, und dann erhellte sich meine Freude immer mehr. Und jetzt ich finde das 2020 hat jetzt eine höhere Chance, dass es dann doch ein besseres Jahr wird als sonst mit den Neuigkeiten, die wir jetzt bekommen haben. Seid doch mal optimistisch. Ihr seid immer so miesepetrig. Ihr seht immer alles so schlecht.
So realistisch, meinst du?
Nein, miesepetrig.
Aber es ist doch nicht miesepetrig, wenn man einfach nur sagt, dass er halt einfach nur nicht Präsident ist. Und es gibt halt einfach auch noch, auch wenn es die Chancen vielleicht klein sind oder so, aber da wird natürlich nochmal nachgezählt in dem einen oder anderen Staat. Und man kann sich ja dann freuen, wenn es wirklich dann eben soweit ist.
Ja, und du darfst ja nicht vergessen, dass er halt auch noch amtlich einen in der Klatsche hat. Also weil selbst wenn er abgewählt worden werden würde oder abgewählt ist und das durch ist, ist immer noch die Frage offen, räumt der so ohne weiteres seinen Platz?
Ja, das sind alles Fragen.
Nach seiner total irren Rede beim letzten Mal, die ja teilweise unterbrochen wurde, nicht weitergesendet und von allen möglichen, die sie übertragen haben, mit Sternchen versehen. Ach übrigens, das ist Schwachsinn, was der Herr Präsident da erzählt hat. Also man hat schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Für mich ist das im Moment wie ein klares, eindeutiges Tor, aber der Schiedsrichter packt sich ans Ohr und sagt, Moment, es gibt eine VAR-Überprüfung. Das ist im Moment gerade der Fall bei der
Wahl. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Okay. Alle halten die Luft an und hoffen, dass das Tor zählt.
Und jeder denkt sich, okay, es ist ja definitiv ein Tor. Keiner kann was sehen, warum es kein Tor sein würde. Aber du weißt ja nie, auf welche Idee da irgendwer vielleicht kommen mag.
Und dann kommt Bibi Steinhaus aus dem Kölner Keller und sagt, da war noch.
Genau.
Ich glaube ja, der sitzt jetzt gerade irgendwo zu Hause und der schneidet schon an so einer Dokumentation, so eine Insider-Dokumentation. Der schneidet die gerade zusammen. So. Der hat eine GoPro. Damit hat er die letzten zwei Wochen gedreht während der Wahl und gesagt, jetzt mache ich mal einen richtig geilen Film, nehme ich mal mit zur Pressekonferenz, jetzt verarsche ich die mal alle. Und dann im Januar sagt er, hier, mein Film, übrigens, ich trete ab. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann verdient er damit richtig
Arsch. Ich glaube, es ist
ja,
so ungefähr.
So das.
Also, nee, mach du, Georg.
Ich wollte gerade sagen, so oder so habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass vieles von dieser Präsidentschaftskandidatur im Prinzip helfen sollte, seinen Businesswert in Zukunft zu steigern. Und dann dürft ihr nicht vergessen, er dürfte ja theoretisch nächstes Mal wieder kandidieren. Ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte irgendwie, du darfst einmal Präsident sein und dann kann es um 4 Jahre verlängert werden und dann nicht mehr als 8. Aber dass jemand, der eine Amtszeit hatte, dann nochmal kandidieren darf, war mir nicht bekannt.
Und das dürfte das nächste, er dann nochmal 8 Jahre sein oder dürfte er...
Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Dass du so...
Aber 4 auf jeden Fall und das alleine ist ja schon so ein bisschen schlimm genug, denkt man sich, oder?
Oh,
wenn
Gott,
der nochmal zurückkommt so und 4 Jahre Zeit hat, sich darauf vorzubereiten.
Aber wie alt ist der denn dann?
Der ist jetzt, glaube ich, 74, dann wäre er da 78, also so alt wie
Biden. So alt wird doch kein Präsident.
So alt wie Biden jetzt ist halt.
Aber ja, die Vorstellung ist natürlich auch krass, zumal, ich meine, bei aller Euphorie und so darf man einfach auch nicht vergessen, dass der 70 Millionen Stimmen gesammelt hat, was schon echt krass ist. Das heißt, es gibt einfach in Amerika eine große Anhängerschaft, ob jetzt für ihn als Person oder für seine Politik oder was auch immer. Und die sind ja nicht von heute auf morgen einfach alle weg, nur weil Biden.
Das ist der erschreckendste Teil, finde ich, von allen. Ja, ja. Der erschreckendste Teil ist, dass es 70 Millionen gibt, die grundsätzlich mit vielem, was er politisch macht, insoweit übereinstimmen, dass sie ihn gewählt haben, sodass man sich vorstellen muss oder fragen muss, existieren da draußen nicht vielleicht einfach potenzielle Präsidentschaftskandidaten, die für dasselbe stehen, für das Trump steht, ohne dabei komplett einen an der Klatsche zu haben? Und wenn dem so ist, würde ihn das weniger oder mehr Stimmen bringen. Ist natürlich auch noch eine Theorie zu sagen, der Unterhaltungswert von ihm ist so groß, dass er damit halt mehr Leute bekommen hat, als ein in Anführungszeichen vernünftiger Mensch, der trotzdem ähnliche oder die gleichen Positionen vertritt.
Also die Chance, dass es völlig geisteskranke Menschen die Chance auf ein Präsidentschaftsamt haben, ist damit ja eindeutig gestiegen. Der ist ja so dermaßen durch den Wind und trotzdem wird er gewählt und von seiner eigenen Partei noch unterstützt. Bis jetzt hat ja kaum jemand von den Republikanern den irgendwie den Arsch getreten und gesagt, ey, jetzt erkenn mal die Wahl an oder sowas. Komm mal klar.
Bush hat sich geäußert. Bush hat sich geäußert und gratuliert. Hat Biden gratuliert. Ja. Naja, ist schon nicht, also ist schon, wenn der letzte verbleibende republikanische Ex-Präsident sozusagen dem Neuen gratuliert, hat das natürlich schon auch eine Signalwirkung. Aber ich glaube, für Trump, das sind alles so politische Geschichten, die bei Trump ja eh nicht Anwendung finden. Man kann halt immer wieder so, also wenn jemand verrückt ist, dann kannst du ja noch so oft mit normalen Maßstäben kommen. Aber das funktioniert ja eben nicht bei einem Verrückten. Und deshalb ist das ja dann auch eigentlich fast egal, weil er macht ja sowieso sein eigenes Ding. Aber ja, ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen erleichtert, dass das Thema Trump durch ist, weil so viel Spaß es auch teilweise gemacht hat da, aber irgendwie ist es auch nervig anstrengend. Und anstrengend und immer Trump hier, Trump da und die Jokes und die Kommentare und so weiter. Es ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch froh, dass mal irgendwie, wenn Trump irgendwie einfach mal kein Thema mehr ist, auch wenn das wahrscheinlich immer noch ein Thema sein wird, weil der wird natürlich mit dem Säbelrasseln nicht einfach aufhören. Und was Georg gesagt hat, stimmt natürlich auch, dass er dann nochmal kandidieren kann oder einer seiner bekloppten Kinder oder so. Aber es ist irgendwie, nervt es auch, oder?
Gut, dann das ist ein gutes Schlusswort, dass wir das Thema jetzt vorerst mal begraben. Es sei denn, es gibt irgendwelche Entwicklungen, die unvermeidbar für uns sind, das nochmal in diesem Podcast aufzugreifen, was wir ja nicht häufig machen. Wir haben ja nicht häufig politische Themen gehabt und werden wir auch in Zukunft nicht häufig haben. Mal was anderes. Mhm. Und jetzt geht es um Naturwissenschaft mal wieder. Kennt ihr diese Gästeluftmatratzen? Also ich nenne das Ding Gästeluftmatratze, weil ich es quasi nur als solche kenne.
Die sich selber aufpumpen?
Also die ich kenne, pumpt sich nicht selber auf, aber für die gibt es halt so quasi mitgelieferte, billige 12-Volt-Adaptergebläse. Und das ist so ein beigefarbenes Material, aus dem die sind. Ich würde sagen, die sind immer 1,40 mal 2 Meter oder so und richtig dick. Also so, keine Ahnung, 20, 25, 30 Zentimeter hoch. Und gefühlt hat jeder so ein Ding mal besessen, beziehungsweise war man bei jemandem eingeladen, um darauf zu schlafen. Und was ich mich frage ist, existieren die in nicht kaputt? Denn ich habe bestimmt schon auf 5 verschiedenen von diesen Dingern bei unterschiedlichsten Leuten geschlafen und immer war am Morgen die Luft aus dem Teil raus.
Also wir haben ein elektrisch aufblasbares Bett und das ist super.
Ja.
Das funktioniert. Man muss natürlich auch sagen, Georg, du bist 1,97 und
verstehe, ich bin schwer, aber das ist für 2 Personen gemacht, das Ding.
Ja, aber auch wenn man
dich durch 2 rechnet. Durchschnittliche 2 Personen. Auch wenn man mich durch 2 rechnet, wiege ich nicht mehr als eine durchschnittliche Person. Also das ist es ja nicht.
Na gut.
Was heißt, dann müssten sie ja sagen, geeignet bis, keine Ahnung was, 2 Personen, aber nicht mehr als 72 Kilo oder so. Und das wäre dann so eine Aufzuggeschichte, ne? Kennt ihr auch diese Aufzüge, die irgendwie so 1 Quadratmeter Fläche haben? Da steht da 6 Personen, aber nicht mehr als 102 Kilo oder so, wo du denkst, nichts von diesen Werten passt zusammen. Weder die Fläche noch die Personen noch das Gewicht. Ja, Gästeluftmatratze. Du hast gesagt, aufblasbares Gästebett und ich frage mich jetzt spontan, wo der Unterschied liegt.
Also so ein richtiges Bett, so ein aufblasbares Bett ist einfach von, das hat ein, ist ein richtig starkes Gummi. So ein richtig festes Ding ist das. Wenn du das aufbläst mit so einem, mit so einer Maschine, das ist schon robust. Und wenn du das richtig voll aufpumpst, da kannst du schon, also ich würde den Test durchaus mal wagen, dass du da schläfst und am nächsten Tag ist immer noch ganz gut Luft drin. Während eine Luftmatratze.
Vielleicht schlafe ich auch einfach halt nur so lange.
Lange?
Naja, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, was sich abends um 10 hinlegt und erst am nächsten Morgen um 10 Uhr aufsteht, dann ist ja mehr Zeit für die Luft zu entweichen. Im Gegensatz zu, ich komme um 3 Uhr nachts nach Hause und stehe um 6 Uhr morgens wieder auf. Vielleicht liegt es ja auch daran.
Ja, aber sowas sollte eigentlich schon 24 Stunden ohne Luftverlust.
Eigentlich schon, sollte man meinen. Aber wie gesagt, ich habe es noch kein einziges Mal erlebt. Und es war immer derselbe Typ Gästeluftmatratze.
Ey, wie viele Gästeluftmatratzen circa, hast du denn überhaupt, damit das eine empirische Relevanz hat?
Wie habe ich doch gesagt, so 4, 5 oder so?
4, 5 Gästeluftmatratzen hast du?
Nein, ich habe auf 4 oder 5 verschiedenen, aber gleichartigen Gästeluftmatratzen im Laufe meines Lebens genächtigt.
Ah, okay. Und alle waren kaputt.
Ja, also alle hatten zumindest am nächsten Morgen definitiv nicht mehr genügend Luft, um darin schlafen zu können.
Aber das ist doch normal.
Dass du auf dem Boden liegst statt auf der Luftmatratze ist normal?
Naja, auf dem Boden nicht, aber dass die Luft verliert durch die Nähte und so, das ist normal.
Es geht ja nicht darum, ob sie Luft verliert, sondern ob sie so viel Luft verliert, dass du nicht mehr ansatzweise darauf schlafen kannst. Sprich, dass, wenn du eine 30 Zentimeter Fläche hast, ja, so eine hohe, 30 Zentimeter Höhe, nicht Fläche, Höhe.
Ja.
Das sind 30 Zentimeter. Wenn das Ding ein bisschen Luft verliert, dann ist es 29 Zentimeter. Aber wenn dieser Wert auf 0 geht, dann würde ich sagen, ist das Ding nicht mehr tauglich als Luftmatratze, weil ich unter einer Luftmatratze etwas verstehe, was Luft zwischen mir und dem Boden lässt. Ansonsten wäre es ein Tuch.
Ich denke, wir haben bestimmt Hörer, die in der Luftmatratzenbranche arbeiten.
Ja, das ist bestimmt hier so wie mit den Sollbruchstellen oder den Lampen, die immer kaputt gehen oder so. Ich glaube, wir werden abgezockt.
Ja.
Oder es ist dieser eine Hersteller. Ich weiß noch nicht mal, ich habe da nie einen Markennamen drauf gelesen.
War denn da der Ventilator eingebaut in der Luftmatratze drin?
Nee.
Okay.
Das ist bei uns
die ja auch.
Das haben wir. Ja. Bei uns ist da diese Saugmaschine drin.
Moment, geht das Ding denn dann nachts automatisch an, wenn es
geht?
Nee,
du musst den Stecker dann da reinstecken und dann machst du so. Das
hätte ja sein können, dass es wieder so ein Kühlschrank dann zwischendurch nachts immer wieder.
Das ist ja verrückt.
Immer wieder auffüllt. Ja, aber dann hast du wenigstens Luft drin. Mir wäre es recht gewesen, wenn es zwischendurch mal.
Dann schläfst du ja auch nicht.
Aber besser als auf Holz.
Aber ich kann auf diesen Dingern sowieso nicht schlafen so richtig. Die sind irgendwie total unbequem, finde ich. Da rollt man immer runter. Nee.
Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Lügen. Das ist einfach Fake News. Sorry.
Da komme ich heute Abend mal zu euch
rüber. Ich möchte bitte ein Foto von deinem aufblasbaren Gästebett sehen, Etienne, damit ich beurteilen kann, ob das so aussieht wie etwas, was A hält und B halbwegs bequem ist.
Ich habe ja den Test schon gemacht. Also ich kann es euch garantieren.
Ist das ein Ein-Personen-Gästebett oder zwei? Wieso kannst du das garantieren? Hast du in deiner eigenen Wohnung im Gästebett geschlafen?
Ich habe beim Umzug, als wir mal umgezogen sind und ein neues Bett geliefert wurde und das alte schon kaputt war und raussortiert war, habe ich so ein paar Tage da drauf geschlafen. Es ist, wie groß ist denn das? Ist schon sehr groß. Ich würde sagen, 2 Meter mal 1,80 oder 1,60. Auf jeden Fall schon ein Doppelbett halt. Große, also für zwei Erwachsene, die da gut drin schlafen können.
Vielleicht bist du auch nur einfach, du gibst mir jetzt den Tipp für das perfekte Produkt in Zukunft, wo das nie wieder vorkommt und dieses Problem dann gelöst ist. Denn es ist ja ziemlich cool eigentlich von der Idee her, wenn man nicht so mega viel Platz hat, dass Gäste eben eine Luftmatratze bekommen und man nicht irgendwie einen Raum mit Bett zusätzlich bereithalten muss.
Allerdings, selbst wenn du das zusammenklappst und so, ist das halt, das liegt bei uns oben auf dem Schrank, es ist erstens mal sauschwer und zweitens, es nimmt halt trotzdem, selbst nicht aufgeblasen, nimmt schon auch einigermaßen Platz weg, aber es ist tatsächlich eine gute Variante, wenn man nicht so oft
besucht. Das war bei der Gästeluftmatratze, die Luft ständig verliert, eben nicht so. Da war das so, dass das, sagen wir mal, keine Ahnung, wie groß wird das Ding gewesen sein? So wie so ein normal großer Rucksack, den man halt zur Schule mitgenommen hat, wenn dann die komplette Luft draußen war.
Aber merkt ihr was, Leute? Wir haben doch jetzt eindeutig schon uns allen bewiesen, dass wir eine neue Marktlücke aufgetan haben. Mal wieder.
Für Luftmatratzen?
Wir werden in die Luftmatratzenbranche einsteigen und von uns wird es in Zukunft die erste Luftmatratze geben, die man nie wieder aufpumpen muss.
Aber wir haben es ja noch nicht bewiesen, weil Etienne ja sagt, das existiert bereits.
Aber wenn man die nie wieder aufpumpen muss, ist es dann nicht einfach nur eine Matratze?
Das stimmt.
Richtig. Aber wir nennen sie.
Hast du gerade die Matratze erfunden?
Ja, aber wir verkaufen sie als Luftmatratze. Mhm. Versteht ihr?
Apropos Gadgets, also ihr wisst ja, ich kaufe mir immer mal Sachen, von denen ich mir eine Verbesserung der Lebensqualität verspreche. Vom Massagegerät habe ich erzählt, von der Heizdecke habe ich auch erzählt, ne? Die Heizdecke, die ich mir bestellt habe. Ich habe mir eine Heizdecke bestellt.
Ja, hast du klar erzählt, ja.
Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber weiß nicht.
Ich habe eine Heizdecke, aber da ist auch nicht so spektakulär. Und es ist jetzt für viele nichts Neues, aber für mich elektrische Zahnbürste. Wie ist euer Stand zur elektrischen Zahnbürste?
Darf ich noch kurz einen Witz zum Thema Heizdecke machen? Einfach nur, weil der mir in den Sinn gekommen ist. Und der ist so unglaublich gut, dass ich den jetzt nicht verstreichen lassen kann bis zum nächsten Teil des Podcasts. Achtung, festhalten. Also Heizdecken sind ja das Gegenteil von cool. Versteht ihr?
Ja, verstehen wir.
Ist ein Tweet. Würde ich tweeten. Würde ich einfach rausschießen auf Twitter.
Warte mal.
Gucken, was passiert.
Habe ich denn Sound dafür?
Marktlücke.
Nee, ich habe keinen. Doch, sowas habe ich. Eddie, hat mich unterbrochen.
Elektrische Zahnbürste, wollte ich einfach nur mal wissen. Seid ihr schon im Bund der elektrischen Zahnputzer? Oder, weil ich war immer
analog. Schon seit vielen Jahren.
Nein. Ich habe so ein Megateil, das irgendwie so von der Leistungsbereitschaft irgendwie zwischen Laubgebläse und Brückenpanzer liegt. Aber das fühlt sich nicht so richtig angenehm an, sich damit die Zähne zu putzen, finde ich. Das schrubbt da mit so einer brachialen Gewalt irgendwie auf den Zähnen rum, dass ich mir immer denke, das schleudert die irgendwann auch raus. Aber es war irgendwie super mega getestet und mit, ich glaube auch noch mit so einer Mundspülungsdusche-Dings gelöt dabei. Und dann bin ich trotzdem wieder gewechselt zur normalen Handzahnbürste, also zur nicht elektrischen.
Ich bin ja sehr glücklich mit meiner Zahnbürste. Die ist so Ultraschall. Die macht so. Und da muss man den Kopf morgens draufstecken. Und ich frage mich ja immer, wie lange kann man den Kopf benutzen, ohne dass es eklig wird? Ich bin jetzt schon sehr weit gekommen. Also da biegen sich ja manchmal die Borsten vorne um und irgend. Ja, so weit war ich, bin ich schon. Und die Zähne fühlen sich trotzdem noch sehr sauber an. Wisst ihr, wann man die neu machen muss, die Dinger? Also wie oft kauft ihr euch diese Aufsteckteile da?
Kann ich es nicht genau sagen.
Es ist ja jetzt neu bei mir, deshalb ist es noch, habe ich da noch keine Erfahrungswerte, aber eine Zahnbürste würde ich so alle 2 Monate wechseln. Alle 2-3 Monate.
Echt?
Ich habe keine Ahnung.
Ja. Warte mal, das sind dann nach 100 Tagen Benutzung. Ja, das macht Sinn, ne? Ja, okay.
Keine Ahnung, ist aber einfach nur so ein Bauchgefühl.
Ich glaube, da liegst du ganz gut.
Aber ich putze auch weniger als andere. Ich putze dafür aber auch nur alle 2 Tage. Also insofern vielleicht.
Dafür aber 10 Minuten.
Ja.
Ich bin
Zähneputzen, also was Zähneputzen angeht, bin ich, würde ich sagen, ich hab's raus. Also ich kann richtig gut Zähne putzen.
Du bist schneller als alle anderen oder was?
Nee, nicht schneller, aber ich habe mir das einfach angewöhnt, die Art und Weise, wie ich meine Zähne putze von innen, von außen, von der Seite und so, ist einfach sehr, sehr gut. Und ich kriege auch immer viel Lob, wenn ich beim Zahnarzt bin. Also es ist einfach.
Aber du hast doch jetzt erst quasi die Technik gewechselt.
Ja, ich meine ja auch mit der analogen. Mit der neuen muss ich das noch, wird sich das noch rausstellen, ob das auch so gut funktioniert oder nicht. Aber mit der analogen Zahnbürste bin ich sehr, ganz weit, ich würde sagen Bundesliga. Oder wenn nicht sogar internationale Klasse im Zähneputzen.
Wenn ihr mal eure Zahnbürste vergessen oder verloren habt, benutzt ihr die von eurer Frau? Also ist das, oder ist das, oder ist das zu, ja okay, wenn es gar nicht anders geht. Oder ist das
ich würde es
zu
machen,
eklig?
Aber also,
bevor
Frau
ich
regt sich über sowas die, auf.
Bevor ich mir die Zähne nicht putze, würde ich das machen. Hey, hallo, wir stecken uns ja auch andere Sachen in den Mund. Also, warum denn nicht die Zahnbürste?
Ja, das habe ich auch nie verstanden, aber diese Logik folgen ja sehr, sehr viele Menschen.
Nee, finde ich nämlich auch. Ich brech nämlich da auch gerne Lanze für, man kann das machen. Also ich mache das auch gerne.
Also es ist nicht mein Favorite.
Du kannst ja nachher immer noch reinigen.
Aber es ist ja eine Notfallsituation.
Absolut. Das Gefühl, morgens nicht Zähne geputzt zu haben.
Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der ganzen
Welt. Das ist wirklich eklig, ne? Dann
ist auch das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, ist Zähneputzen. Das Allererste, bevor ich irgendwas anderes mache, ist Zähneputzen.
Ja.
Ja, es muss dieser Morgenschmodder muss
nicht
aus dem Mund.
Nicht kratzen irgendwo oder so.
Ne? Manchmal schaffe ich es auch auf dem Weg zum Waschbecken, mich noch zu kratzen.
Okay. Ach Leute, ich muss noch mal, kann ich noch mal eben Sprung zum Geld machen? Gestattet ihr mir das?
Selbstverständlich.
Ich habe nämlich noch eine andere Geschichte. Ihr wisst ja, dass ich ein Knöllchen wegen zu Schnellfahrens bekommen habe. Hatte ich doch mal hier vor Monaten im Podcast erwähnt. Das war auf der B5 in Richtung Norden. Da, wo es von der A23 abgeht, man fährt geradeaus und dann kommt man in eine 100er und dann in eine 80er-Zone. Da hinten wurde ich doch geblitzt mit 101 statt 80. Und ich mir clevererweise gedacht habe, okay, 100 darf ich fahren, dann kriege ich keinen Punkt. Also geht es ja nur um 1 Stundenkilometer zu viel. Holst du dir mal so einen lustigen Anwalt aus dem Internet, der damit angibt, alle Rechtsstreitigkeiten Verkehrsrecht gewinnen zu können, so ungefähr. Ne? Da gibt es ja diverse Online-Anwälte, die dann die Kunden einsammeln.
Und der hat wirklich damit geworben, dass er alles gewinnen kann.
Wir kümmern uns darum, ihre Rechtsschutzversicherung zahlt uns, sie müssten kein Geld ausgeben. Bam, habe ich gemacht, habe den Fall da hingegeben und die kümmerten sich darum und von meiner Rechtsschutzversicherung habe ich jetzt einen Brief gekriegt. Hey, Herr Dominikus, wir übernehmen Ihren Fall sehr, sehr gerne. Bitte beachten Sie, dass Sie noch eine Selbstbeteiligung von 500 Euro haben.
Nice.
Das bedeutet, das Knöllchen hat 70 Euro gekostet und einen Punkt würde ich kriegen. Mhm. Und der Rechtsstreit ist nicht abgesichert. Also erst wenn der teurer als, nein, also 500 Euro muss ich selber zahlen.
Ist bis das nicht zu, oder?
Bis zu, ja. Ist das nicht eine geile Nummer, die ich da gemacht habe? Hätte ich mal in meinen Vertrag geguckt, ne? Da stand es nämlich drin, dass ich eine Selbstbeteiligung
hattest
habe.
Hattest du nicht neulich auch noch für irgendwas selber Einspruch eingelegt oder war das dasselbe?
Einspruch? Ja, das war was anderes. Das war meine Vespa, die auf dem Bürgersteig stand, genau.
Ah, okay.
Da habe ich ja gewonnen, ne?
Aber ohne Anwalt.
Genau, das habe ich dann selber gemacht.
Wegen Vespa. Ich habe ja meine Vespa reparieren lassen. Und jetzt wollte ich mit der losstarten und es ging wieder nicht, weil das Benzin, glaube ich, leer ist. Also, und jetzt habe ich mich gefragt, kann ich mit einer Volvic-Flasche an die Tankstelle gehen und da einfach Benzin in die Flasche, warum?
Das muss ein nach den Hissemel, das steht immer an den Zapfsäulen dran. Das muss ein Gefäß sein, was erlaubt, dass du da auch Benzin oder
Feuer.
Ja.
Warum?
Ja, darum, weil das gefährlich
weil es sicher
ist.
Sein soll.
Ja, es ist ein sicheres Gefäß muss das sein, Mann.
Und dir nicht plötzlich die Flasche mit deinem Benzin im Bus platzt und da irgendwie 2 Liter oder 1,5 Liter brennbare Flüssigkeit irgendwo rumeiern.
Also da muss ich mit einem...
Aber hast
mit
du so keinen Kanister?
Nee, wieso soll ich einen... Wer hat einen Benzin? Hast du einen Benzinkanister? Niemand hat einen Benzinkanister.
Ich habe
kriegst
kein
du
Auto,
an der Tankstelle. Kannst du an der Tankstelle
hätte?
Kaufen. Sehr günstig an der Tankstelle.
Ja?
Ja. Natürlich, jede Tankstelle verkauft Benzinkanister. Für günstig Geld, sage ich nur.
Ich muss da immer an diese... Kennt ihr noch diese Aral-Werbung von... I'm walking down the street, I'm walking just you and me. Und da muss ich immer so dran denken. Und ich finde das ein bisschen aufregend. Ich freue mich schon darauf, wenn ich das demnächst mache. Und ich gehe hin und ich tanke in so einen Behälter und dann nehme ich den Behälter mit, wie so Plutonium, so ein richtig wertvolles Gefäß und dann bringe ich das zur Vespa und fülle die da auf. Ich finde das irgendwie, ich habe das noch nie
ich
gemacht,
ich habe noch nie
Benzin irgendwo reingefüllt außerhalb einer Tankstelle. Ich habe da voll Bock drauf.
Das ist das erste Mal für dich, Mensch, Eddie?
Ja.
So?
Ich habe da richtig
geil.
Bock drauf.
Das ist ein tolles Erlebnis. Das schraubst
muss,
du praktisch auf der Vespa so auf.
Ich weiß noch nicht genau,
so
wie viel. Ich muss mal rausfinden, wie viel ich da maximal, wie viel ich da reinmache.
Ich habe eine Idee. Du fragst einfach deinen Nachbarn. Möglicherweise hat der auf seinem Balkon einen Benzinkanister stehen.
Aber
weil er nämlich auch
so,
mal an seine,
was kostet
an seine
so
Vespa
Benzinkanister?
Auffüllen musste. Ja, 20 Euro oder 15 Euro?
Ja, okay.
Aber wäre nicht der letzte Ort, wo du das kaufst, an der Tankstelle? Weil da ist doch, wer da hinkommt und von dort einen kauft, der braucht das Ding ja dringend. Das heißt, ich würde das als Tankstellenbesitzer teuer machen.
Richtig.
Ja. Die sind deshalb nehme ich ja das vom Nachbarn. Nehme ich vom Nachbarn. Wir haben übrigens neue Nachbarn.
Ich habe bestimmt vorher Diesel drin gehabt oder so und da ist noch die Hälfte drin. Warte mal, ich schaue jetzt mal, was ein Benzinkanister hier bei meinem Benzinkanister. 10 Liter gucke ich jetzt mal.
Kann man Benzin bei Amazon bestellen?
Euro. Benzin? Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Kriegt doch alles bei Amazon.
Kraftstoffkanister Standard, 10 Liter für Benzin, Diesel und andere, TÜV geprüft, bla bla, Zulassung, 10,40 Euro. 8,74 Euro. Also irgendwas zwischen 8 und 10 Euro geht's los. Und die Metallkanister sind dann halt ein bisschen teurer.
Kannst du mir was für meine Vespa mitbringen übrigens?
Was passt denn in den Vespa-Tank? Wie viel passt denn in den Tank rein von der Vespa?
5 Liter?
Ist es eine Frage oder eine Antwort?
Das ist eine Frage, ja. Also meinerseits. Jochen schätzt gerade.
Ich würde sagen 5 Liter.
Ja, aber ich würde sagen, das ist mit. Also, du bist auch so ein Typ, der bei Wer wird Millionär aufsteht, ne? Wenn das Publikum gefragt wird.
Aber dann würde ich sagen, da passen exakt 5 Liter rein, das weiß ich.
Da war ich schon mal irgendwann im Urlaub. Ich meine, das ist. Ja, ja. Danke. Kostet dieser Wild Guess kostet 32.000 Euro.
So, ich fahre eine Vespa.
Ey, könnte man.
9 Liter, 7,5 Liter.
Georg, eine Frage.
Ja. Anwesend?
Du weißt das bestimmt. Es gibt doch so Benzin, Zippo-Benzin für Feuerzeuge, für die Zippo-Feuerzeuge. Ja. Kann ich das in den Tank einer Vespa schütten und sie fährt?
Ich halte es für unwahrscheinlich. Also ich glaube, hast du nicht sowieso bei der Vespa so ein Zweitaktgemisch, wo halt noch Öl mit dabei ist, dazu muss? Also
also in der Tankstelle tanke ich
1 zu 20 oder 1 zu 50?
Da wird ganz normal eine,
Ich kenne mich da nicht aus, ich habe nie eine Vespa gehabt, ich habe immer gedacht, man tankt da irgendwie wie beim Moped oder beim Trabi so ein Benzin-Öl-Gemisch. Und dann weiß ich halt nicht, ob das Benzin, was du ins Feuerzeug tust, quasi dasselbe ist, wie das, was du in den Tank
packst. Ja, wahrscheinlich wäre das super schädlich und würde mittelfristig oder kurzfristig sogar was kaputt machen. Aber ich frage mich halt, wenn ich auf einer einsamen Insel gestrandet wäre mit meiner Vespa und
du nur Feuerzeugbenzin hättest.
Und ich würde da suchen und würde dann Feuerzeug-Zippo-Benzin finden, ob ich dann.
Und deine einzige Chance von der Insel zu kommen, die Vespa ist.
Genau. Und ich könnte das Zippo-Benzin in die Vespa machen, um dann von der Insel zu fahren übers weite Meer.
Mit der durchaus realistisches Szenario auch. Mit den 100 Millilitern Benzin, die du da hast.
Ob das funktionieren würde.
Zippo-Benzin.
Oh, ich sehe gerade.
Hat das schon mal jemand probiert.
Laubbläser. Leute, sollen wir uns einen Laubbläser kaufen?
Nein.
Zusammenlegen?
Oh, 150 Euro.
Wir haben
Euro.
Keinen Garten.
Ist doch scheißegal, ein Laubbläser. Wie geil ist denn bitte ein Laubbläser?
Alleine, wenn ich mir einen Laubbläser kaufen würde, ich hätte ja das Geschäftsmodell quasi Erpressung. Einfach nur den Nachbarn auf den Sack gehen mit dem Laubgebläse und man fängt ja auch üblicherweise spätestens um 6.30 Uhr morgens an. Ne? Mhm. Oder vielleicht um 7 Uhr. Und das machst du so 3-4 Tage und dann sagst du einfach, wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, dann gebt mir 20 Euro.
So. Das ist eine gute Idee. Das
ist eine gute Einnahmequelle.
Denn es scheint ja auch keinerlei Richtlinien oder Genfer Konventionen für die Lautstärke zu geben, die bei Laubgebläse erlaubt ist. Weißt du, bei jedem Auto wird irgendwie ein TÜV-Test gemacht und bei den Laubgebläsen hast du da so eine Erdbeben-Simulationslautstärke, was du irgendwie auf den Kanaren noch hören kannst und kein Sturz.
Ich glaube sogar, dass es viele gibt, die froh sind, dass der Laubbläser laut sind, weil die dann, das ist so wie bei Motorrädern, die kennt ihr auch, wenn so ein Motorrad so. Das hasse ich auch wie die Pest, aber das finden die ja geil, die Leute mit lauten Motorrädern. Und ich glaube,
das
die
ist
Leute
so ein
finden es auch geil, lauten Laubbläser.
So ein Harley-Laubgebläse mit so einem dicken Blockmotor.
Ich bin echt alt und ein alter Sack und auch spießig, aber genau das regt mich voll auch auf. Diese lauten knatternden Harleys, die Laubbläser sowieso, aber die fahren hier manchmal bei mir vor der Tür lang. Also, das geht nicht. Die zeige ich alle an. Aber so ein Laubbläser würde ich gerne haben und dann einfach nur mal durch die Stadt gehen und mal gucken, wie die Leute reagieren.
So, Leuten wahllos ins Gesicht blasen damit. So.
Ja. Ich mach doch nur sauber. Ich mach nur sauber hier. Es sauber soll's sein. Mir gehen die aber auch so auf den Sack, die Dinger. Ich finde die. Und vor allen Dingen ist es ja nicht nur, dass die Tiere schlaut sind, sondern die machen ja auch einen totalen Dreck. Ja? Ist euch das mal aufgefallen?
Die machen einen totalen Dreck.
Ja, die wirbeln doch den ganzen Scheiß auf.
Staub wirbeln die auf, ja.
Staub, ja, genau.
Ja, aber ist das nicht genau
die Aktion? Staub, der auf dem Boden liegt.
Ja, aber die blasen den doch weg.
Und den Staub.
die blasen es doch weg.
Und den ganzen Dreck von der Straße blasen die in die Luft.
In die Luft, ja.
Wenn man nicht sachgemäß damit umgeht, mit diesem Gerät.
Ich glaube auch, selbst wenn man sachgemäß damit umgeht. Weil die Blätter, die liegen ja auch da, wo Dreck ist. Und dann ist es ziemlich unvermeidbar, dass wenn es trocken ist, dass so ein bisschen viel Dreck auch mit aufgewirbelt wird.
Aber habt ihr so irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ach, sowas hätte ich gern, auch wenn ihr es überhaupt nicht braucht? Ich liebäugel zum Beispiel auch gerade mit einem Werkzeugkoffer. Ich gucke mir gerne nicht mal so Werkzeugporn. So, da gucke ich mir so echt, könnte ich mir so verschieden zusammengestellte Werkzeugkoffer angucken.
Kann man ja noch brauchen.
Das kann man noch brauchen, weshalb ich auch früher oder später zuschlagen werde. Aber gibt es sowas, wo ihr denkt, so, das brauche ich überhaupt nicht, aber hätte ich gerne? Gibt es da irgendwas?
Ein Auto.
Okay.
Ein Auto ist für mich das, was ich nicht brauche, aber gerne hätte, glaube ich, irgendwann mal.
Großes, kleines, schnelles.
Schönes.
Ein schönes. Ja. Was ist denn schön?
Es gibt viele, die schön sind.
Sag mal eins.
Ja, hier so ein Mustang.
Okay. So ein alten, so 68er Ford Mustang.
Ich mag die neuen Mustangs auch gerne. Kann ich auch gut mit leben.
Würde zu dir passen, ja, finde ich. So. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn du da so aussteigst, so ein...
Einfach mal so ein Ding, das so, der auch so 14 Liter verbraucht auf 100 Kilometer oder so.
Hat der Georg so einen schwarzen, langen Ledermantel an, eine Sonnenbrille, dann setzt er sich da so rein, dann quietscht der Sessel so.
Aber Ledermantel ist ja jetzt nicht so die Mustang-Kleidung, das wäre dann eher die Harley-Kleidung, oder?
Ja? Was trägt man denn im Mustang?
Fahren Leute im Mustang mit Ledermantel?
Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen gesehen, der im Mustang gefahren ist.
Du hast noch nie einen Mustang-Fahrer
im Mustang gesehen? Ich glaube, Tim Melzer hat einen Mustang, glaube ich. Der fährt hier in Hamburg immer mit seinem Mustang durch die Gegend.
Aber es ist vermutlich auch total unpraktisch, weil du nirgends Ersatzteile bekommst, sondern alles unendlich teuer ist und so weiter und so fort. Aber deswegen sage ich ja etwas, was ich nicht brauche. Und nicht brauchen schließt ja auch ein, dass es unverhältnismäßig teuer und unsinnig eigentlich ist.
Okay. Liebe Patreons, Jochen, den Georg brauchen muss.
Jochen, gibt's was, was du dir gerne, was du gerne hättest, von dem du auch weißt, eigentlich brauche ich es nicht, ist kompletter Quatsch.
Aus dem Baumarkt oder so? Oder
ja, muss jetzt nicht irgendwas, egal.
Ja, also ich brauche auf alle Fälle irgendwann so einen VW-Bus, so einen Bulli von 1970, den brauche ich definitiv.
Mhm. Für was?
Aber ich.
Für deine libysche Terroristengang, oder was?
Nee, da setzt man sich rein, packt ans Lenkrad, da streichelt man sanft die Inneneinrichtung und fühlt sich einfach zurückversetzt in die guten alten 70er Jahre. Nee, ich finde die einfach so, das sind einfach die schönsten Autos, die ich kenne, diese VW-Bullis.
Okay, ich dachte jetzt eigentlich, also ihr habt jetzt beide Autos genannt. Ich könnte jetzt auch sagen, Villa in Malibu.
Vor allem Jochen hat ja ein Auto, also mehrere.
Ich dachte halt jetzt mal so.
Nein, ich hätte gerne so eine Nageldruckluftpistole.
Oh ja, das finde ich auch geil.
Die so richtig
das ist cool.
Und dann
ich habe was, ein Laminiergerät.
Oh, Laminiergerät. Gut. Alter, Laminiergerät ist das Allergeilste.
Zettel sind nur dann gültig, wenn sie laminiert sind. Laminiergerät.
Ha. Laminiergerät ist richtig. Ja. Was kostet denn? Ich gucke, was ein Laminiergerät ist. Ist nicht so teuer,
glaube ich. Nee.
Ich meine, wie oft steht man echt vor der Frage, wo ist jetzt ein Laminiergerät? Ich bräuchte eigentlich eins.
Oh, hier gerade mal 20
Entweder
Euro.
So ein Etikettendrucker oder und Laminiergerät. Da hast du echt in der Nachbarschaft ausgesorgt.
Aktenvernichter, ist auch geil.
Ey, Leute, hab ich doch.
Hat Jochen doch.
So ein Häcksler. Stimmt, hat Jochen, ja.
Ja.
Warte mal, ich mach ihn mal an.
Ja, mach ihn mal an.
Das ist richtig cool.
Ja.
Ja, aber wirklich, damit der Zuschauer
auch
mal...
Das beste Gerät für den Podcast. Einfach ein Aktenvernichter.
Achtung.
Hast du auch eine Bohrmaschine?
Herzlich willkommen beim Laubgebläse-Podcast.
Jetzt habe ich gerade einen Briefumschlag... Oh, scheiße.
Ist der mit einer Kurbel?
Da steckt man so einen Zettel rein. Achtung, ich mach's nochmal vorne rein. Und dann frisst er sich automatisch... Durch das Papier. 10 Seiten macht er auf einmal. Mhm. Und das ist so geil. Der macht auch.
Und das kann man bestimmt tunen. Das kriegst du bestimmt auf 25 getunt.
Aber wirklich, ich finde dieses Ding so geil. Ich sitze hier manchmal, kaufe mir einen Sack Papier und schieb da einfach nur die Zettel rein. Oh, das ist super. Manchmal gehe ich durchs Haus und frage, ob noch Altpapier da ist. Ich würde das gerne zerkleinern.
Ja, es gibt, wisst ihr, was ich immer gemocht habe früher, wenn du in irgendeinen, also es ist ja von früher, als man noch in Einzelhandel gegangen ist oder so, und du bist an die Kasse gegangen. in irgendeinen kleinen Laden oder so. Und dann hatten die neben der Kasse, die hatten meistens so eine grüne Matte da liegen irgendwie. Und dann hatten die so ein paar Utilities, so Tesafilm, Tippex, einen Kugelschreiber, einen Bleistift, so ein gut sortierter Schreiber. Und dann hatten die auch zum Beispiel immer so einen Briefmarkenbefeuchter ganz früher. So diese, kennt ihr noch diese orangenen?
Oh ja. Ach ja, ja.
Oder so eine Schere. Und ich mochte das immer, ich weiß nicht warum, immer, und das mache ich auch heute noch, wenn ich in den Laden gehe, inspiziere ich so, was für ein Equipment die neben der Kasse stehen haben. Und ich mag dieses, mag diesen Anblick von so Schreibtischen neben Kassen. Ich weiß nicht, das ist mein Fetisch. Das ist irgendwie strange. Mhm. Ich finde das irgendwie angenehm zu sehen, was die da
oder dann
so, wenn die zum Beispiel so Büroklammerchen haben, so kleine Büroklammerchen. Ne?
Okay. Ja. So Abroller für Tesafilm auch, ne? Das, was man auf den Tisch kleben kann. Ne? Ja. Wo man mit einer Hand das Tesafilm abziehen kann und abmachen kann. Mit einer Hand, ne? Versteht ihr?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja,
Oder diese, wie heißen diese gelben, die Post-its oder so. Wenn da irgendwo so noch so zwei Post-its mit dem WLAN-Passwort. Das hat so was Uriges. Ich mag das. Es gibt mir Stabilität im Leben. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, das ist so, man hat so ein Gefühl, jetzt räume ich mal richtig mein Leben auf. Ne? Jetzt fangen wir, das hatte ich früher auch immer. Ich war ja sehr chaotisch früher mal. Und
lange her.
Dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich
bevor du die 7000 Euro an Gamesmarkt überwiesen hast.
Genau. Geh ich mal in ein Geschäft und kauf mir mal so ein Lineal und Bleistift und unterstreiche erstmal alles und mache es alles schön.
Schreibtischporn. Ich finde ein gut organisierter, also so ein Schreibtisch, ich finde es total sexy, so ein Schreibtisch, wo alle wichtigen Sachen sind, die du brauchst, um was auch immer zu machen. Ich finde das total geil. Heutzutage, wenn du so Schreibtisch, da steht dann immer nur so ein super clean, so ein Laptop und das war's und vielleicht noch ein Drucker oder so. Aber früher so, weißt du, wenn da noch so die ganzen Utensilien waren, die man damals gebraucht hat, ein Zirkel.
Aschenbecher.
Ja, ein Aschenbecher.
Zirkel. Zirkel, genau.
Ich habe keine Ahnung.
Oder irgendwie. Geodreieck. Geodreieck.
Ja, so, ja, diese, oder diese grünen Mappen, diese, nicht Mappen, sondern diese Tischablagen oder so. Die so ein bisschen weich sind. Toll.
Oder Radiergummi, schön.
Ja, natürlich.
Parallel zur Tischkante.
Ein Prittstift.
ich muss gestehen, ich kann dem Moment nicht so ganz folgen.
Elektrischer Spitzer, ja, sehr gut.
Nee, so ein gut sortierter Schreibtisch einfach, Georg, mit so allem möglichen.
Oder sitzt man vor seinem Schreibtisch und so, jetzt spitze ich erstmal einen Bleistift an. So,
ein kleiner Kalender.
Hole ich mir mal. Ja, ein leeres Blatt Papier und dann schreibe ich erstmal meine Gedanken nieder.
Kleiner analoger Kalender.
Unterstreiche ich das mit dem Geodreieck? Ja, wirklich. Das ist so hat so eine reinigende Wirkung, wenn man sich diese Gedanken macht.
Direkt so eine große DIN A2 Papierauflage mit Kalender, wo du direkt drauf schreiben kannst und immer das oberste Blatt abreißen.
Oh, auch sehr gut. Hatte ich als Kind so eine Schreibtischunterlage, die du einfach wegreißen kannst, wo du Notizen drauf machen kannst.
Ja, genau.
Super.
Genau sowas.
Ach ja, schön. Ich würde gerne,
so ein
Traumjob, Schreibwarenladen, Traumberuf Schreibwarenladen.
Das ist geil, ein Schreibwarenladen besitzen.
Ja, sag ich
doch. Wie geil ist das denn?
Das ist mir, es gibt in Frankfurt, schöne Grüße an Erika Stengel. Erika Stengel, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber bis vor ein paar Jahren gab es die und die gab es schon, als ich noch in der Grundschule war. Da hieß es immer, gehst du Erika Stengel auf dem Oederweg, war das damals in Frankfurt, und hast da deine Schreibwarenutensilien in Füller, Lami-Tinte und was weiß ich, hast du dir alles da geholt. Und das war so ein ganz kleiner Laden, die war immer auch ein bisschen streng, die mochte nicht, wenn man da alles andatscht. Und ich glaube, das ist ein Familienunternehmen. Und da bist du reingegangen und dann gab es da Leitsordner und Löschpapier und alles, was das Herz begehrt. So ein richtig schön, gut sortierter, kleiner Einzelhandel-Schreibwarenladen. Ah, toll.
Das ist wirklich. Es gibt in der Schanze in Hamburg einen Laden am Schulterblatt, da wo man einzelne Briefbögen noch bekommt, einzelne Umschläge, und der hat nur Krempel. Der ist riesengroß, der ist wirklich, glaube ich, da laufen 20 Mitarbeiter rum und du kriegst da jeden Scheiß. Ein Bleistift mit Radiergummi hinten dran, ein ohne, Papier, Heftklammern, alles. Und da gehe ich oft mal rein und
holst dir wieder einen Bleistift und ein Geodreieck, um Dinge zu unterstreichen.
Richtig, und ein Umschlag. Es ist so geil. Dann gucken die in ihre Liste, was kostet dieser Brief, was kostet dieser Briefumschlag.
Holst du ja auch so immer so ein stabilo Textmarker, drei Farben, eins in hier rosa, dann grün, dann gelb und dann sortierst du den Text erstmal. Text. Es gibt unterstrichen, dann gibt es unterstrichen mit Textmarker, ohne Textmarker.
Ja, Textmarker ist auch großartig.
Ja, ja. Guck mal hier, ich hab das gerade gegoogelt. Es gibt einen Artikel in der Frankfurter Rundschau über Erika Stengel. Seit 34 Jahren führt, das war aber von 2014, seit 34 Jahren führt Erika Stengel im Öderweg einen kleinen Schreibwarenladen. Jetzt übergibt die 60-Jährige an einen Nachfolger. Oh, nicht nur ihre Kunden werden Erika Stengel im Öderweg vermissen. Vor ihrem kleinen Schreibwarenladen mit der Hausnummer 56 wird sie euphorisch. Von einem Terrier begrüßt, der immer wieder um sie herum und dann zur Verkaufsecke rennt. Alle Hunde bekommen von mir ein Leckerli, sagt sie. Und das wissen sie auch. Nach 34 Jahren geht Stengel in den Ruhestand. Ihr Geschäft übergibt sie an einen Nachfolger. Lalalala. Sogar Hannelore Elsner war schon da. Aber wie viel Umsatz macht man
mit einem Schreibwarenladen?
Hannelore Elsner war da.
Ja.
Und keine Ahnung. Ich glaube, alle Leute, die sich bei Amazon Radiergummi oder Bleistifte bestellen, ne, die sollten jetzt mal ein ganz schlechtes Gewissen haben. Ne? Da gehen nämlich solche Läden kaputt von, wie Erika Stengel.
Es kann sich halt nicht jeder leisten, teure Radiergummis und teure Bleistifte zu kaufen.
Die sind gar nicht so teuer. Aber,
Mann. Ey, dieser, wo wir gerade beim Radiergummi sind, ihr kennt doch noch den rot-blauen Radiergummi, ne? Dieses blaue Kackteil, das ist doch ein Hoax. Das hat doch nur funktioniert, weil es einfach die Heftseite weggeätzt hat. Also komplett. Ja, du hättest auch einfach mit dem Schraubenzieher wegkratzen können. Das ist der exakt gleiche Effekt, aber es hat ja nicht wirklich radiert. Sind wir uns einig?
Diese eine harte Seite, diese raue Seite.
Die blaue, ja, die blaue, harte Seite. Das sind eh die Scheißradiergummi. Auch die rote Seite ist auch scheiße. Wer wirklich von sich gehalten hat, der hatte so einen weißen Ratzefummel, so diesen weißen Block. Diesen weißen kleinen.
In diesen Plastikschiebeding, ne?
Und die haben dann
ja, das war schon Luxus, wenn du den in einem Schiebeding hattest, ja.
In diesem roten Plastikschiebeteil da, wo dieser weiße Radiergummi drin ist.
Und die haben dann so weiße Röllchen gemacht, ne, wenn du übers Papier gegangen bist, haben die so, ich kann mich noch gut erinnern.
Ach, ich bin schon gespannt, wann ihr euren Schreibwarenladen eröffnet.
Gibt's das alles noch? Wie ist denn das? Die Kids machen heute alles mit iPad oder so, ne? Oder Gedankenübertragung an die Tafel oder so.
Die Frage stelle ich mir halt auch, weil, also vielleicht liegt es natürlich daran, dass ich jetzt im Moment nicht zur Schule gehe und nicht studiere und deshalb wesentlich weniger von diesen Utensilien brauche, als es früher der Fall war. Aber ich glaube, man braucht allgemein auch unglaublich, also viel weniger davon, weil halt viel Kommunikation über, also digital halt abläuft.
Ja. Das stimmt.
Naja. Ach, allein schon, haben wir neulich darüber gesprochen, glaube ich, allein schon, wann man zum letzten Mal sowas wie Weihnachtskarten oder so oder Urlaubskarten verschickt oder verschrieben hat. Ich habe es sowieso nie gemacht, aber oder ganz selten mal gemacht. Aber heutzutage schickt man halt einfach so eine Nachricht zwischendurch mal irgendjemandem.
Du schickst ja einfach ein Foto per WhatsApp, was willst du denn nur eine Karte schicken? Früher konntest du es ja auch nicht
überprüfen. Ja, so sehe ich das ja auch.
Also früher hast du ja dann auch immer so eine Karte, das war dann so eine riesen, so die geilste Luftaufnahme von der Strandpromenade vom Urlaubsort, an den du warst, um den Leuten den
einzuführen. Ja, die 7 Jahre alt war die Luftaufnahme, oder 12. Genau.
So sieht's bei uns aus und das war dann so ein Foto vom Yachthafen von der nächstgrößeren Stadt in der Nähe, die du warst. Und du warst auf so einem Campingplatz.
Mit Kugelschreiber noch so ein Pfeil drauf,
Steinen hier am sind Strand. Wir. Ja, genau. Naja, also das ist zum Glück... gehört das der Vergangenheit an. Ich war auch kein großer Fan von. Zumindest vom Kartenschreiben. Ich habe mich allerdings auch immer gefreut, wenn ich eine gekriegt habe.
Aber es war ja auch immer ein erheblicher Betrag. Also wenn du deinen besten 10, 15 Freunden, Familie und so weiter irgendwie eine Karte schreiben wolltest, dann jeweils 1-2 Euro für die Karte plus nochmal das Porto. Da kommt ja doch gut was bei rum. Da hätte man einen Abend von trinken können.
Ja. Und was schreibst du auch die ganze Zeit?
Nachricht.
Bei der dritten Karte irgendwann geht es dir auch aus und du merkst, oh shit, ich schreibe das gleiche wie schon in der zweiten Karte.
Ja, aber es kostet ja nicht weniger, wenn du 3 Sätze auf die Karte schreibst. Die musst du ja trotzdem kaufen.
Ja, aber du schreibst ja immer das gleiche. Uns geht's gut, das Wetter ist schön, das Meer macht Spaß. Heute hat Papa sich richtig vollgesoffen und ist gegen einen Baum gelaufen. Tschüss,
ja.
Euer Etienne. PS,
ja.
Schöne Grüße auch an. Das war doch jede Karte.
Das ist richtig. Mir ging es ja auch mehr um den finanziellen Aufwand, die finanzielle Belastung, die Karte für mich als Urlaubenden bedeutet hat. Weswegen es immer nützlich war, am Anfang des Urlaubs eine Karte zu schreiben, nicht, dass du am Ende kein Geld mehr dafür hattest.
Also die Situation kenne ich nicht, dass ich kein Geld mehr hatte, um eine Karte zu verschicken.
Ich auch nicht, weil ich sie früh geschrieben habe.
Apropos Geld. Ich hab ja
7000 Euro für Postkarten bezahlt.
Nee, eine riesen Kiste von Kleingeld, die ich mal irgendwann zur Bank bringen wollte. Ich habe das mal sortiert, so Centstücke, 2 Cent, 10 Cent, 50 Cent. Und dann gemerkt, wenn du es umtauschst, musst du halt total viel Kohle zahlen bei der Bank, weil, damit die es überhaupt noch machen. Ja, du kannst es einfach nicht umsonst machen. Die wollen ja schon für Geld haben. Und jetzt haben wir hier um die Ecke so einen kleinen Krimskramsladen, wo meine Tochter oft reingeht, sich Ballons kauft oder Klebeaugen oder so. Und die heulte fast und hat gesagt, ja, ich habe so ein Problem. Ich habe kein Kleingeld mehr. Bei der Bank kostet das so viel, weil die einfach kein Kleingeld mehr so richtig rausgeben. Da musst du schon viel Geld bezahlen, um Kleingeld zu kriegen. Und dann habe ich.
Hast du dich angeboten als Helfer oder was?
Ich bin gestern da hingegangen mit einem ganzen Sack voller 1 Cent und 2 Cent Münzen und habe die auf den Tisch geknallt. Hier.
Aber 1 Cent und 2 Cent Münzen sind ja auch nicht das, was da am häufigsten gebraucht wird, oder?
Doch, die haben so 99 Cent Artikel und 1,29 und so.
Aber hätte sie dann nicht eine bessere Lösung haben können, indem sie die Preise einfach um 1 Cent erhöht?
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich werde schöne Grüße ausrichten von dir.
Bin mir nicht sicher.
Mann, aber ist das nicht dieses psychologische 99 Cent ist nicht 1
Ich habe keine Ahnung, man hört das natürlich immer wieder, weil es diese Preise häufig gibt, aber ist das wirklich, ist das wirklich nachvollziehbar?
Ja, das ist nachgewiesen erwiesen? Von irgendjemandem.
Ich meine, ich habe nie dargestellt, gedacht, also 99 aber, Cent kaufe ich, 1 Euro, sind die bescheuert.
Aber sonst müssten ja alle bescheuert sein, wenn sie machen es ja alle.
Ich glaube, es ist, wenn du 4,99 oder gegen 5, also wenn du siehst, ein Burger kostet 4,99 oder kostet 5 Euro, dann kommt dir die 4,99 günstiger vor, einfach weil die 4 ist das Markante, was in deinem Kopf bleibt. Und du dein unterbewusst gleicht dein Kopf, vergleicht die 4 mit der 5 und denkt sich, das ist ja viel.
Pass mal auf, ich meine, was Interessantes gehört zu haben, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und zwar, dass diese Preise gar nicht damit zu tun hatten, dass die Leute wirklich eher etwas kaufen, was 1 Cent billiger ist oder so, was ja auch rein logisch blödsinnig wäre, sondern damit, dass derjenige, der kassiert, zu einer Kasseninteraktion gezwungen wird und es damit weniger leicht ist, für ihn zu bescheißen. Ne, wenn es 5 Euro kostet, jemand drückt dir 5 Euro in die Hand, dann hast du ja den Betrag und musst nichts rausgeben oder so. Aber bei den ganzen krummen Beträgen ist es halt hochwahrscheinlich, dass es eine Interaktion bedeutet, für die Kasse geöffnet werden muss. Und das habe ich mal gehört, dass das
aber ein Grund ist. Aber die Kasse muss doch geöffnet werden, wenn du musst das Geld
ja aber nicht, wenn du es klaust. Du gibst doch einmal das Geld zurück und einmal nicht. Das Geld gibst du aus der Kasse zurück, den 1 Cent. Dafür öffnest du die Kasse.
Ja, okay, vielleicht hast du auch recht, Georg. Vielleicht hast du recht, muss ich sagen.
Ist es nicht so, dass er meistens recht hat?
Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, zum Rätsel zu kommen, bevor wir zum Rätsel kommen. Liebe Freunde, ihr wisst alle, ich mag Hörspiele und wir haben etwas für euch.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Jochen, erinnerst du dich noch, als wir hier mal Werbung gemacht haben für Wie dann Schrei nach Leben, dieser Mystery-Thriller-Hörspielserie?
Ich liebe ja mittlerweile Hörspiele tatsächlich, da bin ich richtig auf den Trichter gekommen.
Ja, ist mega und Europa hat eine neue Eigenproduktion, die nennt sich Hideaway und ist für alle Fans vom Binge-Hearing, sag ich mal. Für Krimi- und Nervenkitzel-Fans ist das wirklich genau das Richtige. Am 13., also am Freitag, dem 13.11. kommt diese Audio-CD-Box in den Handel und natürlich auch digital. Die erste Staffel besteht aus 10 Folgen. Hideaway heißt es und ist wirklich ein interessanter Plot, wie ich finde.
Ja, es geht darum, dass der Psychologe Stephen Roberts einen Unfall hatte. Seitdem leidet er an partieller Amnesie. Also sein Hirn ist eigentlich komplett gelöscht, bis auf sein fachliches Wissen. Ja. Das hat er noch. Und dann entdeckt Roberts an sich irgendwie eine unbekannte Gabe. Durch die Augen seiner Patienten kann er nämlich irgendwie in die Seele derer blicken und erhält dadurch Hinweise auf die Ursache ihrer Ängste.
Glauben Sie an so etwas wie eine Seele? Und ich meine das jetzt nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz real. Physiologisch nachweisbar. Eine messbare Seele?
Ja. Ich liebe ja mittlerweile Hörspiele und es sind natürlich ganz, ganz viele tolle Sprecher auch hier in dieser Europaproduktion dabei. Die Stimmen sind einfach so unglaublich schön. Es ist wirklich toll. Man kann sich auf die Couch setzen oder im Auto alles nacheinander durchhören. Oh.
Und bei Hideaway, das Geile ist daran, dass das eben 10 Folgen sind, die eine übergeordnete Story haben. Also wir wollen natürlich wissen, was es da mit der Amnesie und den Fähigkeiten von Dr. Stephen Roberts auf sich hat. Aber auch in jeder Folge gibt es so eine Art Case of the Week, den er lösen muss oder mit dem er sich beschäftigen muss. Also es ist wirklich wie eine Serie zum Hören gemacht. Also es ist ja eine Hörserie. Und ist wirklich sehr, sehr gut. Insgesamt beträgt die Gesamtspielzeit 718 Minuten. Also da hat man wirklich ordentlich was zu hören und macht wirklich eine Menge Spaß. Also ich habe damals auch Wie-Dann gehört und das ist auch, also ich habe es immer im Auto oder dann zum Einschlafen gehört und das ist echt geil.
Ja, vielleicht vor allen Dingen was für Fans, die so Serien wie Elementary oder auch Sherlock sehr gerne haben, für die wird das auf alle Fälle was sein. Wir hören nochmal an einer anderen Stelle rein.
Die Ursache liegt vermutlich nicht nur in der traumatischen Erfahrung des Unfalls, sondern auch an Dr. Roberts Weigerung, sich den Ereignissen zu stellen. Denn seine beruflichen Qualifikationen sind kurioserweise kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Amnesie beschränkt sich nahezu ausschließlich auf private Erinnerungen. Deshalb, und auch weil Dr. Roberts als Psychologe mit jahrelanger Erfahrung vom Fach ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er seine Gedächtnislücken bloß simuliert.
Und das Gute ist eben, man hat, also der Experte würde es vielleicht hören, die Stimmen kommen einem vielleicht bekannt vor. Die beiden Hauptdarsteller, das sind die, das ist zum einen die Stimme von Bradley Cooper und Joaquin Phoenix oder von Jo Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, aber auch Stimmen, die man zum Beispiel kennt von Kate Winslet oder Jennifer Aniston. Also die Synchronstimmen hört man dann und dadurch ist natürlich auch eine sehr professionelle Synchronisation gewährleistet und deshalb hört sich das auch wirklich sehr, sehr hochwertig an. Ab dem 2.11. findet ihr Infos auf hide-away.de. Hide wird H-Y-D-E geschrieben, minus oder Bindestrich away.de.
Man kann ja auch die ganze Audio-CD-Box mit allen 10 Folgen am 13. November im Handel einfach kaufen.
Das wollte ich sagen.
Dann hat man einfach den ganzen, dann hat man einfach schon mal alles. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los mit dem Rätsel.
Okay, warte, ich schreibe mit.
Das ist gut.
Aber nee, Jochen, jetzt bitte diesmal einfach nicht reden, während Georg was sagt.
Ich kann mir das merken.
Nee, guck, du redest schon wieder. Nee, einfach ab jetzt Ruhe. Außer Georg.
Ich habe heute Hundetraining gemacht mit so einem Klicker. Und da belohnt man den Hund immer, indem man ihm ein Leckerli gibt und dann klickt, sodass dieses Klicken halt mit was Positivem assoziiert wird. Aber das ist noch nicht die Frage.
Das war das Rätsel?
Nee. War ja auch keine Frage. Die Frage lautet, bitte zuhören, was ist das Scunthorpe-Problem?
Ernsthaft?
Eddie schreibt auf. Was ist das Scunthorpe?
Oh, jetzt habe ich es aus Versehen. Ich wollte es nur in WhatsApp schreiben, habe es jetzt jemandem geschickt. Ich lösche es schnell. Ich musste irgendwo reinschreiben, habe es jetzt in die Bundesliga-Gruppe geschrieben.
Ja, schön. Du schreibst es in deine Bundesliga-Gruppe, kriegst gleich die richtige Antwort.
Nein, ich habe es ja sofort gelöscht. So, also, Ruhe jetzt. Was ist das Scunthorpe? Kannst du buchstabieren, wie das geschrieben wird?
S-C-U-N-T-H-O-R-P-E. Scunthorpe.
S-C-U-N-P?
N-T.
N-T.
Scunt.
H-O-R-P-E. Scunthorpe. Ist eine englische Stadt.
Was? Ah, okay. Das
war schon ein Tipp, ne?
Das war ein Riesentipp.
Oh, verdammt.
Was ist das Scunthorpe-Problem?
Ja.
Also das Wort habe ich halt auch nie gehört. Jetzt wissen wir warum, weil es nämlich ein Eigenname ist. Scunthorpe.
Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Hat es etwas mit Naturwissenschaften zu tun?
Nee.
Dieses Scunthorpe-Problem ist nur in Scunthorpe ein Problem?
Nee.
Dieses Scunthorpe-Problem kommt aber aus Scunthorpe und kann überall auf der Welt ein Problem sein.
Pass auf, ist es nicht, aber ich muss mich noch mal ein bisschen korrigieren. Wenn man es im weitesten Sinne fasst, könnte man behaupten, es hat etwas mit Naturwissenschaften zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir hilft, aber bevor nachher jemand sagt, aber das hat doch was damit zu tun.
Das wäre ich dann wahrscheinlich.
Das ist möglich. Also du bist noch mal dran, auch trotz des eigentlichen.
Ich hatte ja gerade meine Frage gestellt, ich möchte die auch nicht mehr wiederholen.
Nee, ist auch nicht notwendig. Hast du nicht zugehört, was ich gesagt habe? Und was passt jetzt?
So, was habe ich dir aber gefragt?
Du willst es doch nicht wiederholen, hast du gesagt.
Nein, es geht darum, es kann auch für... Okay, ich stelle eine ganz andere Frage, bevor wir hier...
Du bist sowieso nochmal dran.
Ich bin doch nochmal dran, genau, genau.
Ja, richtig.
Also, das
Du hast auch ein Nein bekommen für die Frage, die du dir nicht gemerkt hast.
Ich bin etwas verwirrt. Ja, das Scunthorpe-Problem, es kann ja nur eine... Also es kann nur ein Problem in dieser Stadt sein. Die sind abgeschnitten von... Die kriegen kein Bier.
Alter Schwede, Jochen, Alter, ist das eine Scheiße.
Was denn? Nein.
Das ist doch einfach nur...
Eine englische Stadt? Was kann es für eine englische Stadt... Ein
er hat doch schon gesagt, dass es nicht nur für Scunthorpe gilt. Alter.
Da gebe ich dir absolut recht.
Also, das Scunthorpe-Problem kann theoretisch weltweit auftreten.
Ja.
Ist es etwas, das regelmäßig auftritt?
Ja, würde ich sagen.
Weißt du, in der Schule hatte ich auch so Streber.
Nee, für dich ist es Streben. Ich war ein straighter Dreier-, Vierer-Schüler, aber für so einen Dummbatz, der immer nur Scheiße baut, mit seiner Schwimmbad-Gang irgendwie durch Ratingen zieht, ist natürlich jeder, der auch nur einigermaßen im Unterricht aufpasst, ein Streber.
Scunthorpe. Wie du hast zugehört, Streber.
So. Scunthorpe, Schmampflorp. So. Also, das kann regelmäßig auftreten. Ist das Naturwissenschaft im weitesten? Scunthorpe. Hat es etwas mit Astronomie zu tun?
Nee.
Weißt du, ich will nur herleiten, wo diese Frage herkommt. Ich dachte vielleicht.
Ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen einzugrenzen. Auf jeden Fall eine bessere Taktik als andere Mitspieler, ohne Namen nennen zu wollen, die halt einfach Fragen stellen, auf ihre Frage nicht hören, auf die Antwort nicht hören und dann direkt irgendetwas raten, ohne einzugrenzen.
Ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwie von dem Ort irgendein besonderes Sternbild oder
so. Leute, dieses Rätsel hat ja auch eine gewisse Unterhaltungssinn, ja? Und da muss halt einer, wenn der andere Streber macht, muss der andere wenigstens an die Unterhaltung denken.
Was viele nicht wissen, Jochen ist halt Präsident des Mensa-Clubs und das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Rolle, die er jedes Mal beim Rätsel spielt.
Ja.
So, was ist das Scunthorpe-Problem?
Das ist die Frage. Ja.
Das ist richtig.
Es hat im weitesten Sinne was mit Naturwissenschaften zu tun. Es kann überall auf der Welt passieren. Hat es etwas mit den Menschen in der Stadt zu tun?
Jochen?
Ey, ich verzweifle hier, Georg, ganz ehrlich.
Frag mich mal. Jedes Mal bereite ich dieses Rätsel vor. Ich habe einen Knochen.
Hattest du es gestellt?
Hört einfach nicht zu. Komm nicht. Immer so ein bisschen.
Hattest du es gerade gefragt?
Merkt sich nichts.
Alter.
Merkt sich die Antwort nicht. Und fragt dann wieder nach der Stadt. Eben habe ich
geschrieben. So macht man Unterhaltung.
Jochen sagt irgendwas. Ich schreibe OMW für On My Way. Jochen fragt OMW? Fragezeichen. Dieselbe Frage hatte beim letzten Mal, als ich OMW geschrieben habe, vor zwei Tagen
Eines Tages bringe ich ein scheiß Buch raus mit WhatsApp-Konversationen, die ich mit Jochen habe.
Mann, ihr versteht mich nicht.
Ja.
Jetzt sag mir jetzt mal ganz das können wir ja rausschneiden. Diese
die Einleitung jetzt mal ganz blöd musst du nicht mehr bringen, Jochen.
Diese Frage, die ich gerade gestellt habe, hattest du die eben gerade gestellt?
Jochen, wir haben schon zum 50. Mal festgestellt, dass es nichts mit dieser, dass es kein Phänomen ist, das in dieser Stadt nur auftritt. Wenn es also ein weltweit auftretendes Phänomen ist, wie kann dann es etwas mit den Menschen in der Stadt zu tun haben?
Naja.
Eigentlich müsstest du das ausnützen, Etienne.
Aber entschuldige mal, jetzt mal ganz logisch, und da werde ich auch wieder ganz viel Unterstützung von der Community bekommen.
Ja.
Ja, die nämlich, ja, okay. Es kann doch was mit den Menschen dieser Stadt und mit Menschen anderer Städte zu tun haben. Ich habe ja nicht gesagt, hat es ausschließlich was mit den Menschen dieser. Ich will.
Das ist richtig.
Ja.
So, das war, versteht ihr?
Aha. Du bist nicht dran, ich bin dran.
Was ist eure Reaktion?
Meine Reaktion ist, dass ich jetzt das Rätsel versuche zu lösen.
So? Also, aha.
Wir müssen es erstmal einschränken. Also es ist ein Phänomen, das kann quasi überall, es hat nichts mit Astronomie zu tun. Hat es was mit Biologie zu tun?
Nee.
Ist auch Naturwissen. Ist Biologie Naturwissenschaft?
Ja, ich glaube, also das ist das Problem, wenn ich halt sage, im weitesten Sinne hat es tatsächlich was mit Naturwissenschaften zu tun, aber eigentlich lockt euch das in die falsche Richtung.
Ja, aber gut. Naja, gut, aber irgendwie müssen wir ja.
Ich freue mich auf Jochens nächste Frage.
Ich auch, ja. Ich auch.
Durch dieses Phänomen hat die Stadt oder irgendwelche anderen Städte auf dieser Welt Nachteile. Es ist nicht gut für die Stadt.
Das ist ja meistens so ein Problem.
Im weitesten Sinne könnte das so sein, ja.
Okay, dann ist das Problem gar nicht so schlimm.
Ist das eine Frage?
Ja. Jo.
Wie lautet die?
Ist das Problem... Du hast die Frage gehört und willst mir jetzt
ein Nein. Du hast eine Aussage getätigt.
Okay. Ist das Problem denn wirklich schlimm? Jetzt fragst du, was heißt schlimm?
Was heißt wie jedes Mal, wenn du sowas fragst? Ja,
ich hack mir eine Hand ab. Das finde ich sehr schlimm.
Andere aber nicht. So schlimm
ist es, glaube ich, wahrscheinlich nicht.
Okay. Aber es hat schon negative Konsequenzen für so eine Stadt, die das ganze Problem hat.
Ja, das lässt sich halt nicht so universell. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern an diese falsch geschriebenen, an die Rezepte, wo falsche Schrift oder undeutliche Schrift zu Fehlern führt, die zum Tode führen können? Da ist es halt auch nicht universell zu sagen, wie schlimm das ist, wenn jemand eine Sauklaue hat, also eine schlechte Schrift hat. Es kann tödlich sein im Worst Case oder lebensgefährlich sein, aber wahrscheinlich ist es das im Normalfall nicht.
Also, ich bin oder was?
Nee.
Ja.
Was?
Ja.
Okay.
Also, dann sage ich mal, das Scunthorpe-Problem trifft im Bereich auf ein, tritt auf bei, trifft es, das Scunthorpe-Problem. Problem könnte zum Beispiel was mit Elektrotechnik zu tun haben.
Das hätte ich ja schon gelöst.
Geht ganz grob in die richtige Richtung. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, von im weitesten Sinne Naturwissenschaften zu reden, dann hat es zumindest was mit Elektronik zu tun. Im weitesten Sinne.
Hat es etwas mit Fortbewegung zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Strahlung zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Waffen zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Fliegen zu tun?
Hab ich doch gefragt. Transport.
Nee. Versucht nochmal, wenn ihr schon dabei seid, dann macht jetzt mal die Brute Force-Variante durch die Naturwissenschaften.
Physik?
Nein.
Biochemie?
Nein.
Was haben wir noch?
Ja gut, Mathe.
Nein.
Hä? Physik, Chemie, Mathe, Bio? Was gibt's denn da noch?
Was habe ich studiert?
Geografie? Du, nein. Informatik.
Ja, du bist nicht mehr dran, aber gut, lassen wir gelten, Informatik. So, da seid ihr jetzt mal zumindest in der richtigen Richtung.
Okay. Jetzt weiß ich.
Also, es ist ein...
Ich kann lösen.
Es hat was...
Du bist, glaube ich, auch dran, oder?
Okay, dann mache ich auch.
Also, das Scunthorpe-Problem hat etwas mit Informatik...
Nicht Scunthorpe.
Thorpe.
Scunthorpe-Problem hat etwas mit Informatik zu tun. Yep. Und das bedeutet im Prinzip, dass die ganze... Ich habe keine Ahnung. Es hat etwas mit dem Internet zu tun.
Ja. Ja.
Okay, es hat etwas mit dem Internet zu tun und es ist ein Problem, dass die Leute im Internet nicht erkannt werden. Was? Der Standort, der wird nicht erkannt.
Nee.
Hast du, weil Scunthorpe wie Standort sich anhört, oder was?
Richtig, genau.
Okay. das Scunthorpe hat etwas im Internet zu tun. Hat es was mit Viren zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Internetübertragung zu tun?
Ja, auch.
mit der Geschwindigkeit des Internets?
Nee. Nee.
Hat es etwas mit Empfangbarkeit zu tun?
Ja, geht in die richtige Richtung.
Hat es was mit WLAN zu tun?
Nee.
Die sind...
Also natürlich irgendwo, das Problem kann auch theoretisch irgendwo in einem WLAN auftreten, aber nein,
okay, ich weiß, so unmittelbar. Löse jetzt gleich. Wenn Georg, Jochen jetzt eine blöde Frage stellt, löse ich.
Nach dem nächsten Nein gebe ich einen Tipp.
Das Problem ist, die können einfach nicht ans Internet angeschlossen werden. Warum auch immer, dazu komme ich dann später.
Redest du jetzt immer noch von Scunthorpe? Nein. Das ist nicht, gib einen Tipp. Lies dir nochmal genau das Wort Scunthorpe durch, die Schreibweise. Was fällt dir da auf?
S-C-U-N.
Mhm.
Scunthorpe.
S-C-U-N?
Ja, Scun. Scan? Von Scannen vielleicht?
Scan? Scan, was ist denn Scan? S-C-U-N.
Scan.
Lies mal das komplette Wort. Buchstabier es mal.
S-C-U-N-T-H-O-R-P-E.
Jo, richtig geschrieben schon mal. Nicht, dass wir da irgendwie einen Fehler drin haben. So, dann darauf dürft ihr jetzt so ein bisschen rumdenken, auf diesem Wort.
Also ich erkenne noch, Kant ist da drin. Kant steckt da drin. Warte mal, Scunthorpe. Okay, warte, ich löse es.
Mhm.
Das Scunthorpe-Problem ist, dass du in unzähligen, auf unzähligen Seiten diesen Stadtnamen nicht eingeben kannst, wegen dem Wort Kant. Und viele Systeme das als Schimpfwort sozusagen entlarven, obwohl es ein Städtename ist. Und deshalb spricht man vom Scunthorpe-Problem, wenn Namen Schimpfwörter enthalten.
Noch nicht ganz, ich brauche es ein bisschen präziser.
Noch präziser?
Ja.
Die werden, okay. Die Stadt, warte mal. Die Stadt wird gar nicht gelistet. Also die wird, wenn du sie bei Google eingibst oder irgendwo, dann taucht sie gar nicht auf.
Nee.
Oh. Und dann kannst du ja jetzt lösen.
Ja, ich habe ja gerade versucht zu lösen, deshalb überlege ich gerade, wo ich noch präziser sein müsste. Also man spricht beim Scunthorpe-Problem von Wörtern, die nicht als URL funktionieren können.
Auch.
Ist aber schwer.
Und die nicht als, also Domain ist ja das gleiche quasi, die nicht als Domain registriert werden können und generell nicht, keine Ahnung, gegoogelt werden können oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der
Fehler ist. Ich lasse es mal gelten. Du hast, glaube ich, schon relativ viele Dinge genannt, die da reingehören, die da zusammenspielen. Grundsätzlich gemeint ist das unbeabsichtigte Blocken von Inhalten, E-Mails oder Websites, die eine nicht erlaubte Zeichenfolge beinhalten. Eben benannt nach der englischen Stadt Scunthorpe, weil sie das Wort Kant beinhaltet. Wer also einen Blocker hat für dieses Wort, wird nirgends diese Stadt lesbar haben oder wird den entsprechenden Eintrag geblockt bekommen. Ein deutsches Beispiel dafür wäre das Wort Staatsexamen. Das beinhaltet das Wort Sex. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mach einen Filter, der, keine Ahnung was, bla 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 und Sex und so weiter nicht erlaubt, dann würde jede Mail geblockt werden oder jede Website, auf der das Wort Staatsexamen vorkommt, weil das eben eine Zeichenkette ist, die darin vorkommt. Und ja, das ist in der Tat ein ziemlich großes Problem, was den Leuten oft nicht bewusst wird, wenn sie sich zum Beispiel beschweren. Warum ist denn der Begriff X oder Y in dem Chat oder in dem Computerspiel nicht von vornherein gesperrt? Oder warum ist der Name nicht von vornherein gesperrt? Warum darf sich jemand nicht so nennen? Oder warum darf er sich überhaupt so nennen? Und da ist meistens die Antwort, gerade wenn es kürzere Wörter sind, dass es so häufig und wahrscheinlich ist, dass diese Zeichenfolge A in anderen Wörtern vorkommen würde. Man also sehr viele falsch-positive bekommt. Und dazu kommt noch, wenn du Sonderzeichen hast, dass du auch jede Sonderzeichenform sperren müsstest. Mhm. Ne? Wenn jetzt jemand das Wort Sex sperren wollen würde, dann würdest du vermutlich auch statt dem S eine 5 mitsperren, weil es quasi genauso aussieht, oder in Leetspeak das E eine 3, jeweils der große und der kleine Buchstaben, dann hast du halt, je nachdem, was für einen ASCII-Zeichensatz du hast, gibt es auch noch das E mit den zwei Punkten drüber, mit diesem Trema und so weiter und so fort. Und im Endeffekt wärst du dann nur damit beschäftigt, etliche Zeichenketten zu blocken und trotzdem dadurch noch falsch positive zu erzeugen. Das ist das Scunthorpe-Problem.
Sehr interessant. Das erklärt auch, warum ich mit meinem ersten Internetnamen überall mich nicht registrieren konnte. Dr. Fotze.
Ja, richtig.
Was soll das? Echt ein solider Joke jetzt hier am Ende von diesem Rätsel, finde ich. Da kann man auch mal wirklich jetzt mal. Da muss man ja, nicht beschämt zu Boden gucken, Jochen, ganz ehrlich. Da kann man auch mal wirklich einfach mal mitnehmen. So. Wir kommen zu unserer Patreon-Seite patreon.com/podcast-ohne-Namen. Und ich möchte an der Stelle mich bedanken bei mittlerweile über 1800 Patrons, die uns supporten. Wenn du noch nicht dabei bist, dann frag dich doch mal selbst. Kannst du morgens noch in den Spiegel gucken? Wir haben da eine tolle Seite gebastelt. Mittlerweile gibt es da immer mehr Postings. Ihr bekommt den Podcast ohne richtigen Namen einen Tag früher als der Rest der erbärmlichen Welt. Und außerdem werbefrei. Und außerdem haben wir jeden Monat einen Thread, der nennt sich Our Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und am Ende jeder Folge, ihr wisst es längst, beantworten wir ein paar davon.
Genau.
Habe ich was vergessen?
Ja, die Frage.
Ich glaube nicht.
Gut. Dann
haben wir uns bedankt schon eigentlich für die bereits bestehenden Patrons.
Das muss man aber wirklich mal sagen. Also muss man echt mal sagen, das ist ja wirklich großartig. Diese Unterstützung, die wir erfahren, ist einfach großartig.
Wie klein wir angefangen haben und mittlerweile ist das echt.
Ja. Es ist toll, es ist rührend und es ist auch
kaum zu glauben.
Es hilft uns jetzt zum Beispiel auch, den kommenden Podcast loszutreten quasi, weil wir da ja auch ein bisschen was investieren.
Aber
quasi.
Es hilft natürlich auch privat, muss man an der Stelle einfach auch sagen. Oh, ja. Es hilft, Jochen, bei dir hat es durch Corona auch diverse Probleme gegeben und bei dir, Georg, auch.
Bei mir sowieso.
Bei dir sowieso und auch durch die Krankheit. Ja,
quasi komplett nicht arbeiten oder fast.
Und insofern ist das schon auch etwas, das dessen Wert man nicht unterschätzen kann, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Unser Hour November, viele Fragen kamen und ich suche jetzt einfach mal hier random eine raus. Wie heißt nochmal das erotische Hörspiel, wo Jochen vorsprechen wollte? Frage für einen Freund. Weißt du noch, wie das hieß?
Oh nee, keine Ahnung. Suche ich gerne raus und schreibe das dann da drunter. Weiß
war
ich
das
jetzt
überhaupt
nicht mehr
schon mit Namen genannt?
Es hatte keinen Namen.
Nee. Das hatte nur eine Stellenbeschreibung.
Aber es war großartig, dass er sich daran erinnert. Wenn es rauskommt, sage ich Bescheid, glaube ich. Ich bin ja
Hörspielverteiler. Du hast doch den Job gar nicht bekommen, oder?
Nee, aber wenn es rauskommt, werde ich es ja
auch nicht sagen. Er würde so oder so nicht zugeben, wenn er es hat.
Das stimmt. Ja. Nee, das war ich nicht. Es hört sich aber genauso an wie du. Nö.
Oh, hier, 3B fragt. Erstens, Georg, was war dein erstes Essen nach 3 Wochen Gefangenenverpflegung?
Ich überlege gerade, ich weiß es nicht genau. Ich hatte aber nicht nur Gefangenenverpflegung, denn wir haben ja diese Dönerbude in Mölln entdeckt. Also darum geht es, glaube ich, gerade die 3 Wochen, die ich in der Reha war. Unter anderem Eier mit Senfsoße essen musste. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau, aber das Einzige, was ich in der Zeit hatte, was ich in dem Bereich so komplett normal einordnen würde, war tatsächlich, nachdem Jochen das auch hatte, während wir dort waren, ein Döner-Teller.
Oh.
Ah, ja,
aber es war noch in Mölln.
Was würde man essen, wenn ich jetzt drei Wochen eingesperrt im Krankenhaus in der Reha wäre und ich käme raus?
Ich wüsste, was du isst.
Was denn?
Bier.
Und was noch?
Noch eins.
Zwei Bier.
Zwei. Oh,
ich glaube, ich würde mir einen Wiener Schnitzel machen.
Oh ja.
Mit Schnitzel. Gurkensalat.
Ist ja auch mein Lieblingsessen. Also mein Lieblingsessen ist ja eigentlich Cordon Bleu, aber ist ja ein Schnitzel. Mit noch mehr Fleisch.
Mm, ja.
Weil ein Schnitzel alleine nicht genug Fleisch.
Wo du gerade sagst, mit noch mehr Fleisch, ich habe kurz darauf was bestellt beim Chinesen und das war knusprige Ente mit einer nach Art des Hauses. Und die war mit einer Soße, in der, glaube ich, auch 5 verschiedene Fleischsorten oder so drin waren. Das hat mir irgendwie gefallen. Nach den Eiern mit Senfsoße brauchte ich sowas.
Ente Erdnuss.
Sushi. Mögt ihr Sushi?
Ja.
Ich würde mir so einen Riesenteller Sushi, boah, ich liebe Sushi. Gutes Sushi mag ich sehr gerne. Oh, so Sushi.
Zweite Frage, wenn Agent Orange heute wirklich gewinnt, wie lange wird euer Physiotherapeut brauchen, die Schmerzen vom Kopfschütteln zu beseitigen?
Wir haben ja gesagt, wir schließen das Thema ab. Ja. Ne? Ihr erinnert euch, Anfang der Folge haben wir gesagt, so, jetzt schließen wir das Thema ab.
Aber übrigens, nicht direkt zu dem Thema, aber ich habe mitbekommen, es gibt eine Art Facebook, die sich Gap nennt. Habt ihr davon schon mal gehört? G-A-B?
Nee.
Ich auch nicht. Ich habe das erst heute erfahren. Und das ist wohl von, ich sag jetzt nicht, wer das hauptsächlich benutzt, weil ich mir keine Meinung dazu erlauben kann. Und dann bin ich da auf jeden Fall mal auf die Seite gegangen, weil ich mich das interessiert hat, was das ist und ob es wirklich da, ich habe gedacht, muss ich da eine neue Community aufbauen? Kann das für mich als Influencer irgendwann interessant werden? Mhm. Und dann bin ich da drauf gegangen und da hat Donald Trump einen offiziellen Account und da steht ohne Ende Scheiß von ihm. Also richtig viele Sachen, die alle auf Twitter nicht mehr stehen. Die lässt er jetzt alle bei Gap da raus.
Und Moment.
Ja, kein Scheiß.
Trump postet auf einem, Moment, ist das ein Facebook-Clone oder ist
ja,
das?
Ja, sowas wie Facebook, Telegram, Twitter in der Richtung.
Also eine Alternative dazu, eine neue Social-Media-Plattform.
Genau, gap.com, G-A-B.
Und dort ist tatsächlich der echte Trump?
Der echte Trump,
ja. Der dort Dinge postet, ja. Die dann nicht mehr mit Quelle fragwürdig.
Genau, also zumindest ist da ein Donald J. Trump, der auch @RealDonaldTrump und er hat einen blauen Haken und es klingt auf jeden Fall nach ihm. Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das schon der Richtige ist. Ich kann ja mal gerade hier draufklicken. Er hat da, auf dieser Seite hat er 257.000 Follower und schon 2.300 Gaps, also Tweets quasi.
Vielleicht sammelt er da Geld ein.
Und
soll das so eine alternative Plattform zu
Twitter? Es ist sozusagen
eine quasi
nicht zensierte Twitter-Variante. Und
wer steckt dahinter? Weiß man das? Wem gehört der Quatsch?
Wahrscheinlich
ihm selbst.
hat er gemacht?
Warte mal, ich glaube, das ist irgendein Startup. Warte, Gap.
Okay.
Social. Und dann können wir mal gucken. Ihr Gap Network gibt es auch erst seit 2000 hier. Es ist ein English Language All-Text Social Networking Service known for its far-right user base.
Headquarter Pennsylvania.
Social. Ernsthaft?
Ja, sicher.
Founders Andrew Torba und Ekrem Bükuya. Ja, keine Ahnung. Launch 2006, also seit 4 Jahren. Ja, wie gesagt, ich habe heute zum ersten Mal überhaupt davon gehört, weil irgendein UFC-Fighter auf Instagram das gepostet hat. Er hatte irgendwie so Alternativen zu den angesagten Social Medias gepostet. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen verschwörungsmäßig drauf. Egal, der hat ja auch viele Schläge an den Kopf schon gekriegt. Ich fand es nur interessant, dass es sozusagen den Donald Trump auf Twitter gibt, den wir alle kennen und lieben. Und dann gibt es aber nochmal den Down and Dirty Trump, wo er so richtig abledert und wo er so richtig nochmal auf die Kacke haut.
Aber ist das denn irgendwo verifiziert, dass das wirklich der ist?
Ja, er hat einen blauen Haken. Ich glaube schon, dass du nicht einfach den Präsidenten auf so einer Riesenseite mit einem blauen Haken machen kannst und dann bist du das nicht. Also das
wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie von dieser Plattform gehört. Und wenn es halt heißt, es ist irgendwie so eine Right-Wing, potenzielle, weiß der Teufel, Verschwörungstheoretiker, sonst was Seite, dann würde ich nicht zwingend davon ausgehen.
Also ich werde jetzt einen Teufel tun und dafür vouchen, dass das echt ist, aber ich
glaube.
Vielleicht
weiß es jemand und kann es uns schreiben, kann es antworten.
Ich halte das. Jetzt so aus der Distanz halte ich das einfach schon für legit, dass er das ist. Und ja, und das ist halt interessant, weil da schreibt er halt jetzt die ganzen Sachen, die er auf Twitter nicht mehr schreiben kann. Und
ja, weil die keiner mehr ernst nimmt.
Also ja, und weil Twitter die ja auch teilweise blockt oder löscht oder so. Und es ist halt schon interessant, weil da schreibt er halt schon auch diese ganzen Geschichten zum Thema Wahlbetrug und so weiter. Und er meint das echt ernst. Also das ist schon echt teilweise auch
ein
Stück weit auch manchmal ein bisschen beängstigend.
Ja, Psychopath.
Naja. Wollte ich nur mal sagen, ihr könnt es euch ja selber mal geben und dann eure eigene Meinung euch bilden. Ich wollte es nur sagen, ich bin heute auch zum ersten Mal drüber gestolpert. So, Xenomama fragt, was ist eure erste Erinnerung an die Grundschule? Liebe Grüße, ihr seid spitze. Danke, Xenomama.
Puh.
Erste Erinnerung an die Grundschule.
Eieieiei.
Ich weiß, dass ich mir, es gab ein Schulfest also bei der Einschulung, und da habe ich ein Kuscheltier gekauft, so ein süßen Elefanten, der so zusammengeflickt war, der war schon relativ kaputt und den habe ich Niki getauft und der hat mich, also den hatte ich noch im Erwachsenenalter. Irgendwann ist der, weiß ich nicht was, muss ich mal meine Mutter fragen, was mit Niki passiert ist. Der ist irgendwann, glaube ich, irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht wo, vielleicht war er auch zu vergammelt oder so, aber ich habe den echt lange immer noch mit mir rumgeschleppt und rumgetragen und ja, das ist so meine erste richtige Erinnerung. Habe ich für 1 Mark damals gekauft, das weiß ich noch.
Geil.
Sag mal, es knurrt da hinten. Ist das Poppy?
Ist das denn?
Das ist ein Hund, der schläft.
Der schläft und schnarcht, ja?
Okay. Ja, sitzt auf dem Schoß und schnarcht.
Ah, ein Glück, weil es hört sich so ein bisschen an, als ob du auf ihm sitzt.
Meine erste Erinnerung war, glaube ich, woran ich mich jetzt erinnern kann, ist, dass ich echt sehr cool mit einem coolen Bonanza-Rad über den Schulhof gefahren bin damals.
Auch da möchte ich nochmal nachhaken.
Citation needed.
Dieses Adjektiv, sehr cool. Würdest du dir das selber geben oder hast du das Gefühl, das haben die andere gegeben?
Ich glaube, die haben schon geguckt und fanden
dich sehr cool.
Sehr cool damals.
Ja. Noch ein?
1977 oder wann das war.
Hattest du einen Spitznamen?
Nee. Was wollt ihr mir unterstellen?
Nee, wir fragen ja nur.
Ob du einen Spitznamen, hattest.
Schnelldenker. Kennt ihr diese?
Und dann hätte ich gefragt, ob das ein selbstgegebener Spitzname war oder einer von anderen gegeben.
Hi, ich bin Jochen, aber du kannst mich auch der Schnelldenker nennen.
Boah, ich kann mich auch noch erinnern an so diese scheiß Tornister, die man früher mal hatte. Ich hatte so einen Ledertornister.
Was ist denn ein Tornister?
Ja, das Ding, was du dir auf dem Rücken packst.
Auf dem Rücken.
So ein Schulranzen.
Toni.
Ja, Schulranzen.
Ein Ranzen, genau, ja.
Mein Gott, seid ihr alt, dass ihr das Tornister nennt, ey.
Das heißt doch so, ne?
Ranzen, das Ältere?
Oder Ranzen, ja.
Ranzen, Schulranzen.
Oh, da hatte man immer Tornister. So mega Gewicht auf dem Rücken und so ein Lederding. Oh, das war so scheiße.
Ein Lederding? Ich kann euch sagen, was meine erste... Ich habe gegenüber von der Grundschule gewohnt, deswegen glaube ich, sind so ein paar Dinge vermischt von... einfach dort gewohnt haben und dort immer zum Spielen hingegangen sein. Aber eine Erinnerung, die ich habe, ist, dass in der ersten Klasse ich dieselbe Schuhgröße hatte wie meine Lehrerin und das war Schuhgröße 40.
In der scheiß Grundschule laber nicht.
In der Grundschule.
Du hattest in der Grundschule Schuhgröße 40. 40, ja.
Ja. Und aber wie kam das raus, dass deine Lehrerin die gleiche Größe hatte? Also,
weil ich halt große Füße hatte und dann
kam sie an.
Die nächste Referenz war halt irgendein Erwachsener. Und das war in dem Fall
Georg,
halt die Lehrerin.
Georg, lass die Skier aber 40 zu Hause.
Ist auch gar nicht so klein, ne? Bei Frauen, oder?
40 ist für Frauen schon groß. Aber größer für 8-Jährige.
7-Jährige.
Meine Tochter wird jetzt 6 und die hat Schuhgröße 34. Ich mache mir ein paar Sorgen gerade.
Die ist ja auch riesig.
Haben wir noch eine Frage?
Habt ihr ausrechnen lassen, wie groß sie wird? Oder kann man das? Also ich kann mich irgendwie daran erinnern.
Habe ich nicht.
Es gibt so Kurven und anhand dieser Kurven kannst du auf jeden Fall sehen, ob ein Kind sich durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich entwickelt. Und ich glaube, bei Jochens Tochter ist er auf jeden Fall überdurchschnittlich.
Ja.
Aber bei mir war die Prognose auch völlig falsch. Ich hätte angeblich über 2 Meter groß, also deutlich über 2 Meter groß werden sollen. Und bei mir war es dann mit 15, 16 war es aber abgeschlossen, der Wachstumsprozess.
Ja, bei mir gab es diese Kurve und also die habe ich auch nicht getroffen. Also laut dieser Kurve hätte ich ein Vollidiot werden sollen. Aber die habe ich unterboten. Leute, ja, gibt's die Gags gratis heute.
Aber hallo.
Die werden einfach rausgeballert. So, was haben wir noch? Daran müssen wir dich jede Woche erinnern. Jochen muss uns immer noch die Geschichte erzählen, die du nicht erzählen willst.
Die Bewerbungsgeschichte, ne?
Ja, die willst du nicht erzählen.
Da haben wir doch gesagt, die ist erstmal ausgeklammert. Genau,
da muss ich vor allen Dingen richtig gut drauf sein. Da muss ich es mir mit vielen Leuten versaut haben, dass mir das dann auch nichts mehr war. Noch könnte ich sie gebrauchen. Ja?
Ab wie viel Patreons wärst du so unabhängig? Das ist doch geil. Endlich haben wir ein geiles Patreon-Ziel. Wir schreiben einfach rein, so bei 6000 Patreons erzählt Jochen die Geschichte. Weil dann gibt es kein Zurück mehr, dann bist du wirklich abhängig von dem Support.
Ich glaube, uns gibt es noch ein paar Jahre, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Geschichte nochmal erzählen werde. Und dann werde ich von allen Leuten sagen, ja, so toll ist die auch nicht. Davor habe ich nämlich ein bisschen Schiss.
Ja.
In meiner Wahrnehmung ist die sehr gut.
Sonst sind das auch immer die Krachergeschichten, die einen aus dem Stuhl kippen lassen, das wird ja dieses Mal nicht anders sein.
Okay, eine Frage nehme ich noch rein und zwar ein bisschen eine Standardfrage, aber... Die würde mich bei euch nämlich auch interessieren. Von Abir fragt, Moin, was für ein Musikalbum hat euch in eurer Jugend am meisten bewegt?
Das
ist natürlich auch wieder so ein Definitionsbegriff, Jugend. Wann beginnt die Jugend?
Wann hört sie auf?
Also, Jugend ist doch im Prinzip das, ist das englische Wort wäre Teen, würde ich sagen. Oder? Kann man das sagen?
Teenager, also zwischen 10 und 19.
Wie hieß denn das Album von U2 damals, wo Sunday Bloody Sunday Joshua drauf war? Tree. Joshua Tree fand ich super, habe ich immer gehört. Ne? Ja, oder Rattle and Hum oder so. Und ich habe viel The Cure gehört damals. Ja, das sind so spontan. Und, und The Mission habe ich früher gehört. Und New Model Army auch. 51st State in America. Kennt ihr?
Ja.
Geil. Ja, ich kenne den einen Song von denen. Deswegen habe ich gerade gefragt, hast du von denen mehr gehört als den einen Song? Singles. Nee, da ist nicht Bloody Sunday drauf, glaube ich. Wenn ich das hier richtig sehe. Das war wohl anders drauf.
Dein Hund ist geil.
Der ist super.
Sag das mal du.
So viel Spaß zu trainieren und mit ganz tolle Sachen.
Sag mal du, Georg, was dein Album war.
Appetite for Destruction, Guns N' Roses.
Oh geil, ist auch das, geil. Ich, auch geil, auch geil.
Favorisiertes Album. Wie cool Album wart ihr denn, ey? Von welchem Alter reden wir denn bitte da gerade?
Ja, seid ihr denn gut, da? Das ist glaube ich 86 oder 88 rausgekommen, oder?
Wie alt warst du da? 48?
Appetite for Destruction. Oder was, 87? 87, das war, da war ich 13.
Da war ich 17.
Aber ich
hab's,
glaube ich, ein bisschen später erst gehört.
Mann,
ich
Alter, wie cool wart ihr denn? Ja. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an eine meiner ersten Platten.
DJ Bobo.
Nee, nicht ganz, aber Roxette.
Move your feet to the rhythm of the beat.
Roxette, look sharp.
Aber das ist ja schon scheiße. Aber ich
ist nicht scheiße, willst du mich verarschen? Roxette ist doch nicht scheiße.
Das ist echt Roxette.
Bist du
ich habe eine Barry Manilow-Platte gehabt.
Das ist scheiße.
Ja, das ist scheiße.
Aber Roxette ist doch auch aus heutiger Sicht vollkommen okay. Ja, das ist halt Popmusik, aber das
scheiße nicht, aber ist jetzt nicht so mein Style.
She's got the look. She's got the look. Na 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 na
Ace of Base im Kopf gehabt.
Ja, deine. Okay, also und ich habe natürlich dann habe ich ja relativ früh den Weg zum Hip-Hop gefunden. Und da würde ich sagen, da war es dann A Tribe Called Quest.
Den Namen fand ich immer cool. Ich habe keine Ahnung, was für Musik die gemacht haben. Oder ist das ein Albumname?
Du kennst aber doch Can I Kick It? Yes, you can. Can I Kick It? Kennst du doch.
Mm-mm.
Was?
Nee.
Also jetzt mal ernsthaft?
Na.
Ich kenne diesen einen Song von Run DMC und Aerosmith. Da enden meine
Kenntnisse. Ihr habt doch schon mal Can I Kick It gehört.
Walk this way. Sing doch mal vor, dann können wir es uns vielleicht ein bisschen...
Hab ich doch gerade.
Ja,
can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Bim, bim, bim. Ich kann so unmusikalisch wie ich kann das halt nicht. Oder Bonita Applebaum. Bonita Applebaum. She gotta put me on. Bonita Applebaum. I said she gotta put me on. Bonita, Bonita, Bonita.
Nein.
I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got to get it. Nein?
Nein.
Ach, leck mich doch am Arsch was. Du willst mir jetzt. Mit euch rede ich einfach nicht.
Wir sind so alte Säcke, wir stehen nur so.
Was heißt der alte Säcke? Das hat doch damit nichts zu tun, Alter. Das ist einer der berühmtesten Godfathers of fucking Hip-Hop. Leck mich am Arsch. Ich rede
aber dafür müssen wir halt Hip-Hop gehört haben.
Ich höre echt.
Mann, auch wenn man. Ich habe auch kein Heavy Metal gehört und hab kein Guns N' Roses. Wollt ihr mich verarschen? Es gibt auch sowas wie musikalische Allgemeinbildung, Leute.
Also Hip-Hop kenne ich null, ne?
Ja.
Null.
Ja, ist okay.
Und es tut mir auch echt voll leid.
Ja, das lief aber auch nirgends, wo ich weggegangen bin. Wo ich weggegangen bin, waren immer die, wie heißen die denn so, die den Horrorfilm überleben, hier so diese Goth-Girl-Tussis, die sind da gewesen. Aber da lief halt nicht alle Musik. Die den Horrorfilm überleben.
Das sind wirklich immer die Goth-Girls, ne?
Ja, das sind immer die Goth-Girls.
Warum?
Die liefen da rum, aber da lief halt nicht so eine Musik.
Ja, na gut. Okay, Leute, wir callen it a day jetzt. So.
Ja.
Also, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen. Wir haben bald Folge 100. Wir müssen uns da mal langsam Gedanken machen, was wir da machen.
Dieses Jahr noch hin eigentlich? Das ist jetzt 94, ne?
Sechs Wochen.
Knapp wird das, glaube ich.
Muss man mal gucken wegen Feiertagen. Aber wir haben ja auch immer noch diese Taxi-Geschichte auf dem Zettel, ne?
Ja, die uns durch Corona und Krankheit irgendwie gebremst wurden, ne?
Aber Corona, man kann ja trotzdem Taxi fahren. Theoretisch.
Ja, aber nicht zu dritt, ne? Aber wenn man durch Hamburg, durch die City fährt, da ist jetzt nicht so viel los. Da kann man nicht so viel.
Können wir warten, bis es so schön ist.
Was haltet ihr von der Hafenrundfahrt?
Ich glaube, es ist geschlossen, glaube ich, gerade.
Ja, aber doch nicht mehr in sechs Wochen.
Ja, aber Hafenrundfahrt ist auch gut.
Wir überlegen uns was. Ganz einfach, wir machen das einfach mega smart, wir sourcen das raus. Hier, ihr macht Vorschläge, was wir machen sollen zur 100. Folge. So nehme ich.
Ja, Hafenrundfahrt finde ich schon sehr gut. Da vorne, ich möchte mal Kapitän sein. Ich möchte mal in dieser Barkasse da vorne stehen. Oder hinten stehen die, glaube ich.
Das machen wir dir dann klar.
Und einer von euch redet und beschreibt, was man sieht. Und ich steuere einfach cooles Boot.
Das habe ich mal gemacht für einen Dreh, für einen Rocket Beans Dreh. Ja. Sind wir bei einer Hafenrundfahrt und dann durfte ich das Mikrofon nehmen.
Die sind so cool, die Typen.
Und dann habe ich da... dann habe ich da ein bisschen die Landschaft beschrieben.
Und da waren andere Gäste?
Da waren andere Gäste. Fand nicht jeder lustig übrigens.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, okay. Na gut, also das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Vielen Dank für euren Support, fürs Zuhören, fürs Liken, Kommentare, Schreiben, weiterempfehlen, verlinken. Ihr wisst den ganzen Scheiß. Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.